Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich chill mit euch und es ist ein guter Tag.
Wir sind zurück. Willkommen im Podcast, Freunde.
Baby, baby.
Baby, baby. Hi B, sei gegrüßt. Sieht verblüffend gut aus. Tierstar, Morlock.
Ich grüße euch.
Willkommen in der Hölle.
Jawohl. Morlock Dilemma und Original. Motherfucking 501 Schläfer am Tisch.
Also. Yeah, baby.
Hier ist der Andres back in this bitch.
Ist das eine übliche Konstellation? Ich hätte euch jetzt nicht so... Seid ihr oft unterwegs?
Also schon, privat sind wir schon viel unterwegs.
Aha, eigentlich. Privat also, schon, musikalisch nicht so oft.
Ja, ne,
so.
Nee, aber wir haben schon... So Mucke haben wir auch schon gemacht.
Auf jeden Fall. Ja. Mal hier und da auch zusammen Auftritt. Splash Mac Cypher. War auf
stimmt,
meinem
stimmt.
Alten Mixtape auf jeden Fall haben wir einen Song zusammen. Also erwarten kann man.
Und ich bin ja auch großer... Schon damals ja auch großer... Rapper Mittwoch-Fan und auch davor, also auch die musikalischen Sachen. Wir haben uns letztens auch drüber unterhalten, die, wie hieß das, Wer ist mehr Gangster? Diese Doku, ich weiß nicht, kennt ihr die? Die ist halt, also da habe ich ja noch in Leipzig gewohnt, die war große Kunst und auch Kult und ist aber irgendwie nicht mehr im Internet.
Müsste mal wieder. Ja, ist ein bisschen untergegangen, es war so ein Zufallsding. So, ich war mit Assad hier per Schmerger unterwegs, es war Silvester, haben wir Damien getroffen, der hat auf jeden Fall so mit ein paar Leuten ein bisschen so die Stadt gefilmt und dann haben wir quasi seine Doku gestürmt und dann irgendwie auch ein bisschen übernommen so, ne, mit unseren spontanen Actions, die wir so gemacht haben und ja, dann ist das so ein bisschen rumgegangen so.
Alter, es gibt so viel alten Berlin-Kram, war so DVDs und Zeug, so was man gar nicht mehr im Blick hat. Das ist so alles so 2001 bis 2010 so, war so diese Phase, wo das ganze Überschwemmte kam. Angefangen hat mit Rap City Berlin, war?
Genau, das war aber auch schon 2005, glaube ich, so 2004, früher sogar 2004 war, glaube ich,
Rap City. Aber nicht unser Bruder. Als ich noch Haare hatte, Digga. Als ich noch Haare hatte.
So, ja.
So lange ist es her und die waren echt.
Da hat noch das Ficken mehr Spaß gemacht als das Kacken, aber meines Erachtens hatte doch unser Bruder Arzt die erste DVD, oder? Und Kaiser, die hatten noch, glaube ich, vor Rap City die Untergrund-DVD und Gangbang in den Köpfen.
Stimmt,
das meines Erachtens. Da hat Art mir mein erstes Video finanziert. Ich bin ein Gangster, kein Gangster, hat Bela später Remix gemacht. Voll geil, diese Untergrund-DVD.
Diese DVD stimmt, Alter.
Nee, da ist noch dieses Scheiß auf Frauen, weil alle Frauen sind auf nur jeden. Zum Ficken gut. Wenn sich zwei Weiber an der Tanke die Köpfe einhauen, mega lustig.
Bushido-Interview auch.
Mega lustig,
ja. Noch bevor er so überhyped war.
Ja. Dich verbinde ich mit einem riesigen Schreck, lieber Tierstar.
Welchen Schreck denn?
Wir waren immer gut, ich kenne dich aus der Straße, weil früher da auf der Schule, wo du herkommst, war so viel Scheu. Ich habe dich schon Palace. Sehr lange im Palace genau, immer so auf dem Schirm gehabt. Aber das erste Mal, wo du mir einen Schrecken eingejagt hast, war, ich bin gerade die Grafik machen für mein Album. Kommt alles aus dem Presswerk, gerade fertig. Dann war ich damals nur bei YouPorn, nie bei Google. Dann google ich mal Deutschlands Albtraum, wie mein Album hieß. Zack, auf einmal... Tierstar hieß so mit Asek zusammen oder Leute von euch, die Konstellation Deutschlands Albtraum. Das war ein Albtraum für
mich.
Ja,
es war eigentlich nur ein Track, so ein Tag mehr in der Hood. So. Und da haben wir waren Schläfer, die waren Deutschlands Albtraum. Es war Asek und Fauzi damals. Die hatten die Formation gegründet.
Genau.
So. Und deswegen haben die Leute das in Verbindung gebracht, oft so Schläfer und Deutschlands Albtraum.
Ihr wart aber gleich alle Baba am Gag Boogie, kein Problem.
Nein,
so wie ich bei Michael mit dem Moonwalk dann gesagt habe, Schwamm drüber, okay. Mach du ihn, Michael, ja.
Warte mal ganz kurz, Schläfer, war es nur du und Autodidakt?
Nein, Autodidakt, Peschmerga
und
ich, genau. Ja, so. Genau. Das war eigentlich, vorher waren wir Halbwelt. Halbwelt war eigentlich unsere erste Gruppe. So.
Und Goodfellas auch, oder?
Genau, Goodfellas war dann das Mixtape. So,
genau,
das war alles in demselben Zeitraum, so 2003, 2004. So, und man nimmt die
an der Stelle mal Props für Jabba, Autodidakt. Einer der wenigen, der schon Gangster war, als ich noch keiner war. Der war schon Gangster, als ich noch keine Schamhaare hatte. Der Typ ist der Schärfste, macht geile Musik, mega stabiler Typ.
Jabba, also Autodidakt, a.k.a. Frank, a.k.a. PKA, weißt du, ist aus unserer Hood ein bisschen so. wir haben ihn immer in der Nauninstraße und so rumschlendern sehen. Und damals war er wirklich wie das Einhorn im Wald, weil bei uns gab es keine Schwarzen.
Ja, ja, sehr wenig zumindest. Und
es gab Jabba und Nico, nicht sehr wenig, zwei.
Das ja, war also die beiden, Alter. Zumindest von der, vom Kreis her, ne, so. Aber der war auf jeden Fall einer der wenigen schon, die 90er Jahren sehr aktiv waren auf der Straße, auf jeden Fall. So.
Auf jeden Fall, Digga. Mhm. Aber ich meine, bei uns speziell, Kotti, 36 gegen Naunin, Maunin und so, da war echt nichts. Also heutzutage Görlitzer Bahnhof, Digga, das ist ja ein Bruder nach dem anderen.
Ja, ja, genau.
Aber die Leute wissen nicht, dass es total andersrum war.
Ja, ja.
Ich als Iraner war schon in der Unterzahl bei uns. Also bei uns Iraner richtige, nicht, wenn ich jetzt die iranischen Kurden jetzt rausrechne aus der Sache, waren wir vielleicht fünf im ganzen Bezirk.
Ja, also auch vom Feeling her so. In Schöneberg war es auch so, dass ich nur zu zweit, zu dritt waren wir da so ein bisschen wenig so. Und ich kann mich erinnern, so falls sich einer dran erinnern kann, als das erste KFC aufgemacht hat am Kudamm. Das war auch so 95, würde ich jetzt schätzen. So, da habe ich erst mal gesehen, aus wie vielen verschiedenen Bezirken und so viele so schwarze Brüder dann kamen und so. Und auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, wir sind gar nicht so wenig. Das war wirklich so, kann man nicht
anders sagen. Auch noch beim Fried Chicken, Alter, Digga.
Ja, genau, das war das erste KFC am Kudamm, das war so 95 auf jeden Fall. Da gab es damals eine große Versammlung und dann ging es für mich auch ein bisschen los mit der Partyszene. Und dann gab es diese alten Clubs und so, Afro Negro und so. Sagt ihr euch das noch was?
Auf jeden Fall,
das ist so wirklich in der Zeit.
Aber du bist mixed sowieso. Was ist,
genau,
wo kommst du genau?
Ich bin geboren in der Ukraine. Meine Mutter ist Ukrainerin. Damals war das noch alles UdSSR.
Mehrere farbige Schwarze aus der UdSSR.
Ja, ja, damals gab es so Kooperationen mit so UdSSR, mit vielen afrikanischen Ländern und so. Da sind viele Afrikaner dort studieren gegangen und so weiter. Ja, und in dem Rahmen und im Zuge bin ich auch entstanden, da haben meine Eltern damals geheiratet.
Deine, war auch eine afrikanische Seite, aber?
Ist aus Guinea Equatorial so, das ist ein kleineres Land, einzig spanisch sprechende Land in Afrika. Und ja, deshalb, also auf väterlicherseits hat man bei meiner Family spanisch gesprochen, mütterlicherseits russisch.
Weil ich habe mich immer gewundert wegen Andres.
Genau.
Ja, genau. Jetzt auch noch die russische Seite, jetzt ist auch noch spannender.
Und du hast auch recht, eigentlich wird auch mein Name so ausgesprochen, Andres. Es hat sich dann irgendwann so verdeutscht, so ein bisschen so Andres und ein bisschen so smoother, so ein bisschen wie mit den arabischen Namen oder so, wenn einer Mohammed sagt oder auf Deutsch dann Mohammed, ne? So.
Genau. Aus Mahmud wird Manne, war? Ja.
Irgendwie so. Das gibt
Mahmud
immer,
wurde Manne.
Ja?
Manne.
Ja, es gab viele so eine Beispiele. I'm back, bullets are rain from
umbrella. Volle Programm.
Ja.
Hab dich auch, weiß auch, du bist ziemlich stark am Mike, hab aber immer jetzt mehr auf dem Schirm mit Veranstaltungen, wa? Bist du nebenbei noch im Studio mit Solo-Sachen oder?
Er ist immer seltener geworden, auf jeden Fall. So, ja, bedauere ich auch hier und da, aber da ist die Zeit einfach nicht mehr da. Ich bekomme nicht mehr diese langatmigen Phasen, so, wo ich jetzt Bock habe, wirklich mal mich nur ein paar Monate lang mit Mucke zu beschäftigen. Mal hier ein 16er, mal da ein Part, aber ich habe jetzt nicht ein Album geplant oder sowas in der Art.
Aber ich fand es gut, dass du zu diesem Battle-Rap-Ding, also dass du da mehr gemacht hast. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich es so richtig mitbekommen habe, war, glaube ich, Feuer über Deutschland 1 Zeit. Ne? Also, dass ich das gemerkt habe, Tierstar ist jetzt richtig in diesem Battle-Ding drin.
Es ging so ein bisschen, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt anfange, so von ganz von früher so, ne, ich habe schon immer Mucke gehört und gefeiert, so auch WOM-Zeiten, wo es noch WOM gab und ich mich nur 3 CDs im Monat leisten konnte. So
immer Schule geschwänzt zu WOM gegangen.
Ja, und ich habe mir 10 CDs geholt und nur 3 dann holen können oder so und ich habe auch immer die Booklets gelesen. Ich war schon sehr auf Lyrics fixiert, so sehr früh so. Ich bin jetzt keiner, der jetzt immer krass an Flows gearbeitet hat und so weiter. Mich haben oft die Inhalte im Rap interessiert so und mit der Zeit ist es immer so ein bisschen abgeschwächt, so wenn... So Lyrics haben ein bisschen an Bedeutung verloren, würde ich sagen, wenn man das jetzt mit den 80ern oder 90ern vergleicht heutzutage.
Das Revolutionäre, der Inhalt.
Die krassesten Lyricists habe ich dann im Battle wiedergefunden, so, wo ganzen Smack-Sachen hochkamen und so. Ich habe dann 2005, 2006, 2007 und so, habe ich sehr viel Battles geguckt einfach auch. Und immer da das letzte Mal also so Jaw-Dropping bekommen, so dass ich dachte, so Jaw-Drop meine ich so. Dass ich einfach geile Lines gefeiert habe. Es war in der Musik immer weniger so. Und das hat mich immer ein bisschen mehr ins Battle rutschen lassen. Und so kam ich dann zu Feuer bei Deutschland 3 war das erste Mal. Ne? Da waren wir ja auch zusammen so. Da hat er mit Mike sein Battle auch noch gehabt. Ne? Das war
also zusammen mit Mike.
Genau. Ja,
Mike würde ich mich nicht trauen.
Genau. Und da hatte ich mein erstes Ding so. Und ich habe einfach auch eine ganz andere Schiene fahren wollen. So. Ich finde ja bis heute, dass ein Straßenrap und so die Kategorie im Battle Rap ein bisschen unterrepräsentiert ist. So. Hängt, glaube ich, so mit vielen Faktoren zusammen. Aber da will ich auf jeden Fall auch ein bisschen, versuche ich ein bisschen was zu ändern. So, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, auch mehr Straßenrap ins Battle zu bringen oder zumindest diese Attitude. Und weil es gibt sehr viele gute Straßenrapper, so die aus vielen verschiedenen Gründen sich nicht in ein Battle wagen. So, jetzt lass mal Freestyle beiseite, so, aber auch was so Inhalte angeht und so weiter. So kennen wir ja, glaube ich, alle, dass nicht jeder damit cool ist, wenn seine Mutter beleidigt wird auf der Bühne, ne, so, dass dann.
Es gibt kein Battle.
Dass das dann droht auszuarten oder sowas. Und ich versuche natürlich einen Rahmen zu schaffen, so. Deswegen Halbwelt habe ich gerade angesprochen, meine erste Gruppe, so. Wir wollen ein neues Format machen. Und Halbwelt wäre eben etwas für Rapper, so, wo wir auch versuchen, ein bisschen Regeln reinzubringen. Verbale Regeln gibt es ja eigentlich nicht offiziell im Battle, so. Aber ich habe gute Erfahrungen auch mit Youngsters gemacht. Mit Jugendlichen mache ich oft Battles, dass die da ein bisschen kreativer werden, wenn du denen mal so ein paar Grenzen aufweist, wenn du sagst, ey, komm, Familie beleidigen nicht cool, Religion beleidigen nicht cool, Rassismus beleidigen nicht cool, so dies, das, ne, so, auf welche Art und Weise auch immer, das klingt ein bisschen nach Einschränkung im ersten Moment so, aber das hat dem einen oder anderen dann doch geholfen, etwas kreativer zu werden und sich mehr mit dem Gegner zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und vielleicht mehr treffende Bars dann zu bringen, so. Mich als Zuschauer interessiert auch nicht, denn die 100. Mutterlein und keiner weiß, jeder weiß, sie ist imaginär und so weiter, so meistens feiern das auch Jugendliche, die meisten, die Mutterficklines feiern, sind die, die keine Mütter gefickt haben, so. Und deshalb ist es so, hoffe ich, dass das irgendwie eine neue Nische öffnet oder vielleicht für ein neues Klientel sorgt oder auch vielleicht für ein neues Publikum, so, weil wenn wir mit 35-Jährigen in einem Shisha-Café sitzen und die 100. Mutter Arschficklein fällt, ich glaube, wer feiert das noch, ne?
Außer heute fällt die 100. 1, 2, 3.
Deine Mutter macht mir 3 als BMW.
An diese PDF hier bei Feuer bei Deutschland, ja, kann ich mich gar nicht erinnern eigentlich. Also
ich glaube, das war bei Teil 2. Also, ach so, da, also zumindest erinnere ich mich da, dass es sowas gab. Und ich fand das auch nicht schlecht, weil ja aus den Gründen, wie du ja jetzt auch überlegst, da bei Halbwelt da irgendwie so ein paar Regeln einzuführen. Ich finde das auch nicht so eine Sache von Zensur oder so, sondern einfach um Sachen.
Ist ja auch, geht ja auch um Written Battles. So. Bei Freestyle Battles ist es einfach nicht möglich. Ne? Wenn es sich reimt, dann reimt es einfach. Ja. Und wenn es einem in den Kopf kommt, so, dann sollte man dann den Gedankenfluss nicht einschränken, so, aber ich glaube, wenn zwei Leute so auf Augenhöhe, vor allen Dingen mit denselben Werten battlen, so, dann kann man da sich definitiv was ausmachen, was ehrlich gesagt schon alle Rapper machen, so, weißt du. Also ich verstehe auch gar nicht, wenn sich Leute darüber aufregen, ah, Zensur oder sowas sagen, weil wir sagen, ey, das und das soll ein bisschen eingeschränkter werden, das machen die Rapper schon die ganze Zeit. Ey, bitte sag nicht meinen Nachnamen, nenn nicht die Namen von dritten Personen, rede nicht über meinen Job und so, das wird ständig, sind die Battles
ja, eigentlich Absprache schon, wie bei Kampfsport oder so, klar.
Genau, ja, deshalb. Und es geht ja um neue Stilmittel, wie gesagt, so, wenn Feuer bei Deutschland, ich war sehr inspiriert von den harten Rappern, so, die Battles gemacht haben, so, ich mochte Leute wie Reed Dallas und so, falls ihr noch jemanden kennt, so von 2, 6, 7 und so, die da gebattelt haben. Und die Art und Weise wollte ich dann auch bei Feuer bei Deutschland machen. So, für mich hat so eine bedrohende Art zu battlen viel mehr Gewichtung gehabt, so, als sich jetzt wieder über den Gegner lustig zu machen. Ich meine, Humor ist eine super Waffe im Battle, so, aber eine Drohung auszusprechen, die glaubhaft ist, so, war schon auf jeden Fall nicht so einfach, so jemanden die abzunehmen. Ich meine, nicht jeder kann sich da hinstellen und jemanden eine Ansage machen. Und
oder die wie ich sage, wir sind ja schließlich im Westen und wir sind im Osten. Du weißt, das ist ja auch nur einer. Nee, was mich halt, was mir, da kann ich dir voll, da widerspreche ich nicht. Und was mir auch gefehlt hat, ist diese harten Straßenarzten mit den krassen Straßenlines und ein bisschen auch viele machen nur Stand-Up-Comedy. Mhm. Die sind da ziemlich erfolgreich, weil sie halt Stand-Up-Comedy machen, aber du würdest nie mit den Artists ins Studio gehen. Das fand ich bei Atzenkalle so, dass ich mich da daneben genommen habe und 80 Cups in Intros, 8 Flaschen und da nur Scheiße gemacht habe und schizophren wie immer. Die Hood kennt mich. Habe ich schon tausendmal dementiert. Trotzdem fand ich, er war kein krasser MC, wo man danach sagt, mit dem will ich ins Studio gehen. Das ist immer ein Unterschied. Und
oft Riesenunterschied.
Voll der Riesenunterschied, ob du da jemanden zur Sau machst oder ob du ein MC bist.
Aber auch vom Prinzip her sind die meisten Battle-Rapper, ich habe mich gerade mies verschluckt, meine Stimme ist Baba.
Oh, Baby.
So, da sind wir wieder. Ganz viele Battle-Rapper, habe ich das Gefühl, sind nicht die geborenen Studio-MCs und andersrum.
Mir geht's da vorrangig um die Vielfältigkeit. So, es ist cool, wenn es einfach von allem etwas gibt. So, aber wenn eine Sparte Überhand nimmt, so, und es dann nur noch Poetry Slam wird oder irgendwie nur noch Comedy Artists dann battlen, dann denke ich, läuft das nicht mehr in die richtige Richtung. So, es sollte von allem etwas geben. So, und wie ich meinte, habe ich das Gefühl, es sind wirklich ganz wenig. Kannst du an einer Hand abzählen, wie viele Straßenrapper wirklich
battlen. Genau,
und
auch vom Publikum finde ich krass. Halt, da war nicht dieses Hip Hop Klientel, dieses roughe Straßenpublikum. Es waren dann eher doch so, ich habe es immer genannt, Hip Hop Tourismus. Also bei Rap am Mittwoch, da, wenn ich da immer war, mega lustig, habe mich da auch nicht unwohl gefühlt, aber es war halt nicht mehr mein Klientel und konnte man auch nicht vergleichen mit den Crowds, die ich in den 90er Jahren bedient habe.
Es geht auch um die Größe, denke ich so. Ich meine, wenn du 100, 200, 300 Leute hast, da hast du vielleicht echt Kenner da, so, die sich auskennen mit der Materie, so, aber wenn du anfängst, Hallen zu füllen mit 1000 Leuten, dann hast du auch Hip-Hop-Touristen in dem Sinne dann da, die sagen, oh komm, wir gehen dahin, da beleidigen sich Leute, ist doch voll lustig. Und dann zieht auch vielleicht der dritte, vierte Mutterspruch, der schon, weiß nicht, wie oft genannt wurde.
Halt, und deren Klatschen zu bekommen, ist halt ganz anders. Die kannst du viel anders aktivieren, anstatt so eine Crowd, die Skills und Flows kennt.
Genau.
Und oft habe ich auch oft gemerkt, ich war selber oft auch live unterwegs, oft kannst du da 32 Bars des Todes bitten, die deine besten Bars in bester Form drei klatschen. Aber wenn ich dann auf die Bühne komme und schreie, und wenn die Bullen kommen, dann sollen sie kommen, yeah. Mhm. Softies spotten doch nicht das PC-Militär. Mhm. Dann habe ich sie alle. Ja. Brennt den Club ab.
Das ist halt so eine Mischung, ne? Wenn man, ein MC sollte schon ein bisschen herausfiltern können, wie so eine Crowd tickt. So. Wenn man so sich ein bisschen auf die Crowd einlassen kann und gerade als Freestyler sollte man das leider dann können, so, dass man dann situationsbedingte Dinger bringt, so. Dann ist das, spricht das schon für den MC so, aber wenn es jetzt wirklich nur noch um Crowd-Pleasing geht, so und dem Motto, ich mache jetzt alles so, ist ein bisschen wie, glaube ich, auch in der normalen Comedy so. Ich glaube, umso öfter, umso mehr Leute du versuchst zu unterhalten, umso stumpfer werden die Witze so.
Mir ist halt voll wichtig immer, dass ich mal halt auch, ob ich Musik mache oder diese Interviews hier mit B, mir ist immer voll wichtig jetzt erstmal, dass ich die Homebase erreiche, also die Leute, für die es ursprünglich mache, meine Leute, und wenn ich dann andere erreiche, ist es cool. Und ich denke mir, dann ist wirklich ein riesen Unterschied.
Genau, genau.
Freestyle ist immer Sache. Man muss auch immer die Freestyles patentieren, dass sie die nicht klauen können. Du musst Skills bringen wie, ich bin kein Schauspieler, doch meine Frau sagt, Moritz bleibt treu.
Ist hier und da auch schon gefallen. Ja, Freestyle, ich habe das Gefühl, zurzeit nimmt das leider so ein bisschen ab. So. Als wir angefangen haben mit Rapper Mittwoch, zumindest die Wiedergeburt so 2010, da habe ich sehr darum gekämpft, dass die Rhythms Akzeptanz finden. So, ich war einer der Ersten, der überhaupt nur Rhythms gemacht hat und da...
Was ist das, Bro?
Also geschriebene Parts im Battle.
Rhythms oder Rhythms?
Rhythms. Rhythms sind geschriebene
Parts. Von geschrieben.
Parts. Genau, ja. Genau. Ja. Das, damals war das einfach ein Nachteil. Es war ein Diss zu sagen, ey, du bist vorbereitet. Du hast auswendig gelernt, war ein Diss. So. Und heutzutage ist es genau andersrum. Du kannst deinen Text nicht und so weiter. Also irgendwie hält sich nie die Waage, habe ich das Gefühl. Heutzutage nehmen die Freestyle halt sehr ab so und natürlich ist der Unterhaltungswert höher, wenn zwei MCs sich vorbereiten können und was Geschriebenes bringen und dann eine Show abziehen gegen eine andere Show, ne, die dann bewertet wird, so ist der Unterhaltungswert schon höher oder garantierter so, als wenn wir random 8 Leute auf die Bühne lassen, wo jeder teilnehmen kann, da weiß man nie, was draus wird, aber das ist, macht es ja so spannend und das ist auch mehr der sportliche Aspekt an der Seite so, dass man nicht faken kann. Für mich ist Freestyle-Battle nach wie vor die realste Form des Battles, so Ghostwriting und so ist auch eine schon ein Thema im Battle-Rap, in Written-Battles zumindest, so dass sich da mehrere Köpfe an einen Text setzen und Infos weitergeben. Und
dann wer da zum Beispiel?
Da wird ein bisschen recherchiert, da wird so, also da ist ein, wenn irgendwie ein Battle announced wird, dann kriegt ein Rapper manchmal von fremden Leuten schon mal so angeschrieben, ey, ich weiß das und das
ich
und
weiß,
das
weiß, was du letzten Sommer getan
hast. Genau, weißt du, und dann, ey, bau das und das in deinen Text ein, also da sitzen mehrere Köpfe an einem Part.
Immer die Ex-Freundin aktivieren.
Ja, genau.
Unter der Gürtellinie immer die Ex-Freundin aktivieren.
Das ist schon so oft passiert.
Altes Langhütter-Rezept.
Ja. Versuche ich ja die ganze Zeit, aber die ruft nicht zurück.
Ja. Deshalb, und bei einem Freestyle-Battle ist es einfach nicht möglich, wenn du spontan loslegst und sagst, ey, komm, du und ich jetzt, 4 Takte jeder, dann wird auf jeden Fall spätestens nach 2, 3, 4 Minuten klar, wer wirklich die meisten Skills hat, wer auch wirklich kontert, wer antwortet, wer zuhört. Und da ist es nicht so eine einstudierte Show, die man dann gegen sein Gegner
abzieht. Auf jeden Fall.
So. Skills und Reime kann man noch nicht hacken, Gott sei Dank.
Ein Vers kann man nicht schnell kopieren.
Bei Freestyle nicht, ne? So, aber bei Rhythms so, weißt du, wenn einer jetzt 3, 4 Battles gemacht hat so und die sich immer schreiben lassen hat oder den Großteil davon, kann er trotzdem einen kleinen Hype bekommen so, aber wie viel er dafür selber geleistet hat, steht so ein bisschen in den Sternen. Ne?
Aber ich find's geiler, dass sich das in die Richtung entwickelt hat mit dem Written Stuff so. Mhm. Weil Freestyle finde ich am allergeilsten, wenn das mit dem Written Stuff kombiniert wird. Mhm. So, wenn Leute wirklich Freestyle-mäßig so fit sind und dann vergessen sie mal eine Textzeile und dann ballern sie da aber einen Freestyle raus und das
bei kommt spontan Konzerten auch geil.
So wie Boogie bei Atzenkalle damals.
Ja. Eine Konterline wiegt ja auch meistens mehr. Wenn einer schafft, irgendwie eine gute Line, das ist immer ein schöner magischer Moment so, wenn Rapper A jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen coolen, guten Part rauskickt so und da ist eine krasse Line dabei, die extrem gefeiert wird und der Gegner schafft es, die gleich am Anfang auszukontern.
Gesundheit, Boogie.
Entschuldigung.
Dann wirkt es auf jeden Fall ein bisschen mehr, ne? So, das ist dann ein bisschen wie ein Dreier beim Basketball oder so.
Das ist voll geil.
Dreier sind immer gut. Buddles, Alter. An der Stelle mal Entschuldigung für den Röpser.
Nicht so schlimm.
An der Stelle mal, zwei Leute, die am Tisch sind, enttäuscht.
Morlock ist enttäuscht, dass in meiner letzten Box nicht der Kopf von seiner Ex war, habe ich ihr eigentlich versprochen. Und B, unser tolles Keyboard ist weg mit den Kommentaren. Wa?
Ja, ich habe heute mein iPad vergessen. Die Leute, die denken jetzt, oh Gott sei Dank, Alter, die Sounds kommen nicht mehr und so. Ich bringe doppelt so viel das nächstes Mal.
Für mich, ich finde, Boogie macht schon sonst auch schon viele Soundeffekte. Sounds, ja.
Bombe. Ich bin Deko hier im Podcast. Ich bin Deko, das Maskottchen.
Aber ja. du warst bei Feuer über Deutschland 3.
Drei
hast du gesagt? Ich dachte, das war 1, aber ich wusste, das war nicht 2. Deswegen dachte ich 1, weil 2 war das mit Basic.
Er war auch bei 1.
Er war auch bei 1, aber Rest in Peace an den Bruder Timmy. Der war aber bei Teil 2 halt mit seinem großen Auftritt.
Genau.
Weil das hat am meisten Bock gemacht.
Ja, so. Ich denke, das ist auch ein Art Blueprint gewesen, so, weil das war das erste große gesettete Match, wo auch viel Gegnerbezug drin war. So. Ich glaube, die haben dafür viele nachkommende Battle-MCs eine krasse Messlatte und Vorlage gesetzt, so, woran sich danach auch viele orientiert haben.
Wart ihr dabei?
Ich war da.
Du warst dabei, ne?
Ich war bei Teil 2 da. Ja, das war eine prickelnde Stimmung, aber auch vergleichbar bei euren Battles, wollte ich vorhin noch sagen, als bei Teil 3, gegen wen habt ihr nochmal? Gegen
Blackpipe, ne? Und Adi hat sich auch kurz vorher umgestellt, das war ja eigentlich eine andere Planung.
Okay, aber da wollte ich nämlich dazu sagen, da gab es tatsächlich Security, die sich um den Ring aufgebaut hat.
Ja, ja,
das war vorher nicht, die hatten halt auch gedacht, okay, möglicherweise kracht's jetzt hier oder es könnte irgendwas sein, wo wir eingreifen müssen.
Das stimmt schon. Als ich angefangen habe zu rappen, haben die Mies Securities danach auch erzählt, haben die alle ihre Handschuhe angezogen und so. ja, deshalb.
Aber so neuer oder was?
Ja, also wir hatten eine ganz andere Einstellung und so zu dem ganzen Danger. Thema so und auch in der Halle und so weiter. Also wir hatten jetzt nicht vor, die Leute zum Lachen zu bringen.
Ah. Bring the pain.
Ja, und Berlin hatte ja da auch schon, hat ja einen vorauseilenden Ruf, was das betrifft.
Berliner kannst du zweimal mitnehmen. Vorstellen und entschuldigen, ja.
Also bei Feuer über Deutschland 2, da hatte ich das Gefühl, als wenn die Anti-Berlin-Atmosphäre so ihren Höhepunkt erreicht hat.
Ja,
also es war für mich teilweise nicht schön anzugucken und ich war auch sauer ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil unsere Jungs kamen zurück aus dem Pott und haben gesagt, Alter, wie scheiße die behandelt wurden teilweise. So wenn Dings Dimi erzählt hat, also Basic damals, dass er auch schon hier und da was bekommen hat, obwohl er quasi unter Schutz war, weil er aus unserer Ecke war und Manuel und so waren immer Gast bei Killerhackern und dann haben sie da geguckt, ey, guck mal, der ist der. Also er musste mir schon so Stories erzählen, dass Manuelsen zum Beispiel eingreifen musste und sagen musste, ey, seid mal bitte nicht so frech zu dem, weil der gehört zu den Kreuzbergern und wir sind mit denen down. Solche Sachen sind an mein Ohr gekommen und ich hatte auch dieses Gefühl die ganze Zeit.
Es gab ein bisschen, früher hatte diese Städte-Rivalitätsdinge auch noch so ein bisschen mehr Gewicht so und da war
ganz kurz, Berlin. Bruder, ganz kurz. Es gab keine Städte-Rivalität. Es gab nur Berlin, alle anderen waren unwichtig, die haben Komplexe gehabt. Das ist leider die Wahrheit, 100% Real Talk, Bruder. Ja. Aber das Ding war,
nur die Wahrheit gesprochen.
100% Berlin, Fokus, Bushido, Agro Berlin, Sido, Kool Savas, wer auch immer gerappt hat, der groß war, zu 99% waren die Namen aus Berlin. Und man hat gemerkt, dass da von den anderen Städten da so eine gewisse Form von Neid sich so ein bisschen aufgebaut hat. Das war so unser Gefühl, aber es gab keinen Beef. Von unserer Seite aus, wir haben das niemals so gesehen. Wir haben uns gegenseitig gefickt.
Ja.
Immer nur Bezirk gegen Bezirk, genau. Label gegen Label.
Wenn ich ist ganz ja kurz auch noch was zu Feuer über Deutschland 2, weil ich war ja vor Ort. Ich glaube, was Basic da empfunden hat, war, was man nämlich nicht vergessen darf, zu dem Zeitpunkt war ja der Ruhrpott quasi am Zurückkommen. Also dieser Ruhrpott for Life und die, da war so ein Zusammenhalt da. Und ich glaube, das, was man so als vielleicht als Anti-Berlin-Stimmung wahrgenommen hat, war eigentlich nur, dass die halt mit dicker Brust dort aufgefahren sind in ihrem Pott. Und wenn da zum Beispiel, ich erinnere mich an Liquid, der ja auch einen richtig geilen Auftritt da hatte. Und der hat sich da halt wirklich auch mit Eiern hingestellt und hat gesagt so, ey, Berlin ist King. Und natürlich pfeifen die dann, weil die sagen, nee, wir sind jetzt hier gerade. Also es war, glaube ich, das war eher so ein Competition-Ding. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass irgendjemand da vor Ort irgendwie Berliner ficken wollte oder so. Auch Mike war ja, hat ja alleine gegenüber von
gegen Peters hat
genau,
er. Redet ihr von Mike Fiction?
Genau, und der hat da alleine da gestanden, gegenüber standen quasi die ganzen Jungs, die jetzt ja auch alle durch die Decke gegangen sind, so Casey und wie sie alle heißen. Und wenn der dann mit dem Berliner Selbstverständnis und mit dem Selbstbewusstsein da aufgetreten ist, hat sich das so ein bisschen gerieben, aber es war nicht aggressiv.
Verstehe ich total, aber ich meine gar nicht den Punkt Feuer über Deutschland 2. Es war damals die Atmo. So zwischen 2005 und 2008 habe ich so viele Sachen aus der Szene mitbekommen und gehört, wo mir erzählt wurde, dass die Leute aus anderen Städten einfach haten. So, weil der Fokus ist normal. Wenn der Fokus zu 99% auf einer einzigen Stadt ist, wird es immer Leute geben außerhalb, die sagen, hey, hallo, wir sind auch noch da. Mhm. Wir wollen auch ein Stück vom Kuchen haben, wir wollen auch unsere Beachtung, wir sind auch gute Rapper. Freestyle-mäßig und so weiter haben die Berliner für mich abgekackt, weil Dings hier vorher über Deutschland. Da hatte ich Spaß an einem Basic-Battle und so weiter, aber da waren Leute wie Fahrt und so weiter, finde ich, überlegen. Auch so, also ich muss jetzt keine Namen sagen, aber insgesamt habe ich nicht das Gefühl gehabt, als wenn Berlin jetzt so repräsentiert auf einer Skill mit so hohen Skills, dass sie eindeutig überlegen sind. Das hatte ich nicht das Gefühl. Aber trotzdem, es gab mal eine Zeit, und da können Sie sich alle ganz gut dran erinnern, so, wo einfach so dieses gegen Berlin pauschal zu sein, ist so, als wenn man gegen die Eltern rebelliert.
Ja, das stimmt
schon. Weißt du so? Und ich hatte es ja selber auch damals mit 187 Straßenbande. Also so, wir waren 187 Beat seit 2001, die waren Yentown Crime. Dann sind die irgendwann 187 Straßenbande geworden. Lange Story, aber insgesamt gab es dann unter unseren Videos dann auf einmal diesen Berlin-Hate. Mhm. So, die Faker aus Berlin, immer Berlin, 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 Berlin. War ein bisschen seltsam, Gott sei Dank. Also damals hat sich Bones dann vor die Kamera gestellt auf dem Crime-TV-Kanal. Da stand ich auch daneben, auch vom Kalabasch lustigerweise. Und dann hat er gesagt, ey, guck mal, die Jungs sind hier ein paar Jährchen länger schon dabei. So, disrespected die nicht und so weiter. Dann hat sich das so ein bisschen gelegt. Aber die Anti-Berlin-Atmosphäre war für mich überdeutlich damals.
Was man aber auch, du hast recht, also ich, das glaube ich dir, was man aber auch nicht vergessen darf, ich kann mich zum Beispiel auch an Geschichten aus den 90ern erinnern, zum Beispiel von den Graffiti-Leuten von mir aus Leipzig, so, die dann auch gesagt haben, wenn Berliner halt irgendwo hingekommen sind, dann war meistens wie Auswärtsspiel so. Dann haben die ja natürlich auch auf die Kacke gehauen.
Alles zerstört.
Wir genau, sind zu den Jams und da gab es natürlich dann auch Leute, die gesagt haben, so, ey, wir sind aber, das ist jetzt hier unsere Stadt so, ne, und dann gab es dann auch Rivalitäten. Am Ende des Tages haben die sich dann irgendwann auch alle kennengelernt und waren befreundet. Aber ich wollte noch sagen, natürlich ist auch teilweise so ein Auftreten außerhalb eher aggressiv gewesen. Also ihr habt ja nicht umsonst in Berlin den Ruf, weißt du?
Aber es hieß, wir sind Faker.
Achso, das wollte ich jetzt noch gar nicht gut heißen.
Die anderen, wir haben auch voll viele Gangster bei uns, Berliner, dies, das, aber so, man hat das, wir zum Beispiel haben niemals über Hamburg erzählt, die sind Fake oder keine Ahnung was. Als diese Sache mit Bones damals war, da habe ich ja auch geredet in die Kamera. Das, was ich damals gesagt habe, war, guck mal, wir Berliner, wir verstehen diesen Film nicht, dieses gegen eine andere Stadt zu sein. Wir sind gegen die wir kacke finden, weißt du so?
Ja.
Aber der kann von uns sein, aber der kann von draußen sein, aber der Film läuft jetzt hier hauptsächlich in unseren Kreisen ab. Aber ich persönlich, wir haben Familie in Hamburg, wir haben im Ruhrpott, Leute, wir haben da und da. Es würde uns eigentlich nicht so einfallen, das Ganze so pauschal zu so einem Städteding zu machen. Das war für uns so ein bisschen seltsam. Es war nicht der Berliner Film. Wir waren nicht so drauf, Digga. Ja, aber warum sollte man auch? Wenn man so einen dicken Eier hat, wenn du 90% aller Acts hast, die chartrelevant sind, wenn du 90% aller Beefs und Stories und keine Ahnung was, Rubriken in den ganzen Zeitschriften hast, die Berlin-relevant sind, dann wozu solltest du dich dann irgendwie, weißt du, so mit Komplexen in der Ecke ziehen und auf andere Städte gucken? Brauchten wir damals nicht. Wir waren so untereinander auf uns selbst fokussiert, dass wir so wie auch auf der Straße mit Gangs und so weiter eigentlich nichts anderes zu tun gehabt haben, als uns von morgens bis abends selbst zu ficken.
Gegenseitig. Du kommst ja eher aus dieser Gang-Kanacken-Szene, B. Ich weiß ja dein Background. Aber bei der Hip-Hop-Szene wird Tiers da bestätigen, glaube ich, so gerade das Graffiti-Ding, da wo du nicht so drin warst. Da haben die schon oft angefangen, zuerst auf die anderen zu schießen. Also Bushido hat oft gegen Torch abfällig ohne Grund. Also ganze Hamburg wurde auch komplett ein bisschen gedisst. Dann gab es diesen Disput, das Arzt meinte oder was auch stimmte, dass Bo diesen Hit gebeitet hat, dieses Türlich-Türlich. Und da wurde oft geschossen. Also es war, glaube ich, ein Geben und Nehmen. Wobei ich richtig
sage, die
echten Straßensachen waren immer gut connected.
Digga, die Berliner hatten so eine Anti-Haltung gegenüber der Müsli-Rap-Generation.
Genau,
es ging da nicht um irgendeine Stadt.
Stimmt,
das muss man ganz eindeutig klarstellen. Ja. Es gab einfach eine bestimmte Art von Hip-Hop. Das war absolute Beginner 1, 2, diese ganze
Heile Generation. Ja.
Müsli-Rapper.
Ja.
Und wir auf der Straße, wir haben dieses ganze Ding, was Azad und Tone und so weiter eigentlich gestartet haben, was aber nicht so populär geworden ist in Frankfurt, haben wir auf ein neues Level gehoben.
Genau.
Und spätestens seit dem Bushido-Erfolg war ganz klar, in welche Richtung das alles geht. Und es war eine natürliche Abwehrhaltung von Gangster und Street-Rap, sich einfach, Alter, nicht damit identifizieren zu wollen, was die 90er an Müsli-Rap so gebracht
haben. Genau, und der Straße ein Sprachrohr halt geben und auch irgendwie auch das, die Stimme von diesen Leuten zu sein.
In the... Listen properly. In the Beninging. Yeah. In the Beninging. In the Beninging.
Ich denke auch, ich glaube, der Vergleich vorhin war ganz gut mit diesem sich so emanzipieren, wo du meintest, so, dass die quasi irgendwann gesagt haben, wir schießen gegen Berlin, um uns quasi so wie gegen den großen Bruder oder wie gegen die Eltern. Ich glaube, in die Richtung kann man das vielleicht erklären? Also ich wollte das mit dem Beispiel vorher noch gar nicht erklären, dass irgendwelche Leute euch da Faker genannt haben oder so. Ich denke, die, wenn du die Acts gefragt hättest, so, da hätte jeder gesagt, ey, ihr habt, Berlin ist am Start so und jetzt probieren wir unser Ding zu machen, aber da geht's nicht so gegeneinander, glaube ich. Das sind dann meistens irgendwie so die Mitläufer oder die Anhänger, die dann irgendwie versuchen, da so ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen. Ich denke einfach, da ist jede Stadt, also ich kann mich zum Beispiel an eine Zeit erinnern, da war wirklich so dieses Dreieck München, Stuttgart, Hamburg wirklich prägend für Deutschrap. So, das war dann halt der Markt oder der Mainstream. Dann kam halt Berlin auf die Karte, hat einen völlig anderen Ansatz von Musik, hat das halt auch einfach für die Leute, denen das mehr oder weniger präsentiert, wie man das, ne, die harten Sachen. Und irgendwann ist ja auch logisch, dass die Leute dann sagen, okay, und was kommt jetzt als nächstes? Und ich glaube, in so einem Zusammenhang haben dann die Leute so ein bisschen gefrotzelt und gesagt so, na, guck mal hier bei uns in, was weiß ich, Koblenz gibt's aber auch harte Gangster-Rapper, so, genau, die nehmen's mit euch auf, ja, so,
ich,
ne?
Ich glaube, jedermann weiß irgendwann, dass es von überall coole Arzt
ist, richtig,
überall
Scheiß. Ich meine, da muss man ja sagen, man, so wie es jetzt ist, eigentlich am coolsten so, es gibt jetzt nicht mehr so dieses, so eine Dominanz von irgendeiner Stadt, die sagt, wir geben den Sound für Deutschland vor, noch gibt's irgendwie eine Stilrichtung, die irgendwie, klar, wenn man jetzt so Afro-Trap nimmt, was wahnsinnig erfolgreich ist oder so, aber trotzdem existiert daneben ja genauso Müsli-Rap oder Battle-Rap oder was weiß ich, Horrorcore oder die können ja alle, ist ja für jeden genug da, dass er jeder überleben kann und von genau. Daher finde ich es jetzt eigentlich ganz geil.
Ich finde es auch am besten gerade, wie es ist.
Ja.
Also es gibt keinen Grund mehr, rebellieren zu wollen oder sich beweisen zu müssen oder irgendeine Ellbogengesellschaft aufzubauen. Das gibt's einfach
außer gegen Wackness. Das muss ich sagen. Ja. So,
das gibt's leider auch nicht mehr.
Nee, da muss auch wieder ein bisschen Bissigkeit reinkommen. Oder Tierstar, wir müssen gegen Wackness mal vorgehen. So
ja, Lyrics fehlen auf jeden Fall. Heutzutage gibt's nur noch
Der Himmel kann nicht warten. Der Himmel kann nicht warten. Seit wann? In wie Tagen ist online?
Wenn du heute sagst. Achso, Entschuldigung,
Tierstar. Ich weiß ja nicht, wann das hier rauskommt, aber seit. Was haben wir jetzt? Seit. Ende Mai ist der
Song. Geiler Trick.
Dankeschön, ja, Dankeschön.
Gepumpt.
Dankeschön.
Jawohl.
Der Tier, sag mal.
Naja, wenn ich sage, die Message ist verloren gegangen im Rap, klingt das sehr Rap-Oper-mäßig, ne, so. Aber wie ich vorhin schon meinte, so, ich habe sehr viel Wert auf Inhalte gelegt, so, und es wird immer weniger, dass ich einen guten Song höre, der mir auch inhaltlich hängen bleibt. So.
Warte auf mein Album.
Check out my melody. Ja? Check out my melody.
Hey, also, ich sag ja immer, ist immer weniger, so. In den 90ern habe ich 80% gefeiert, was fast rauskam, so, ne, wenn ich da. Habe ich mir die Booklets durchgelesen und so. Das war immer eine Riesenbereicherung, wenn irgendwie ein krasses Album rauskam. So. Heutzutage freue ich mich schon wirklich, wenn ich alle paar Monate mal einen neuen Song höre und sage, ey, endlich mal wieder geil und so weiter.
Aber ich glaube, auch da ist das wie so eine Sinuskurve. Da gibt es dann mal eine Phase, wo die Leute sagen, ey, ist mir scheißegal, Kopf aus, ich will nur tanzen oder so einen Satz immer wiederholen. Und dann wird es hoffentlich, also ich glaube daran, auch wieder eine Phase geben, wo so eine Mehrheit sagt, ey, wir wollen was mit Inhalt haben oder wir wollen... Keine Ahnung, eine Botschaft oder so.
Die wollen das jetzt. Ich spüre das richtig. Das wird jetzt wieder in diese Richtung so ein bisschen gehen. Auch aus Frankreich. Wie heißen die? PNL oder PNL oder keine Ahnung was. Da gab es gerade einen ganz angesagten Act aus Frankreich, wo sogar deutsche Medien darüber berichtet haben, dass das angeblich das Hip-Hop-Album des Jahres ist. International.
Okay, krass.
So. Das sind zwei Brüder, irgendwelche nordafrikanischen Paris-Boys, glaube ich, so, die halt diesen aktuellen Trap-Film zwar fahren. Aber das halt so eher so mit nachdenklichen, traurigen Scheiß und Gangster-Lyrics und auf übertrieben stylisch. Also ich habe sehr, sehr selten überhaupt in meinem ganzen Leben ein Hip-Hop-Video gesehen, was diese Qualität hat, wie die Jungs auf dem Eiffelturm. Also ihr müsst es mal unbedingt checken.
Ja, da muss hier einer kommen, so, der eigentlich rasiert. All diese Aspekte vereint, so wirklich so, der diesen modernen Sound hat, aber trotzdem was transportiert inhaltlich und so.
Am seidenen Faden heißt es.
Ja.
Kommt bald.
Ich bin ja Fan von all B seinen Werken, aber B seinen Faden ist ganz hart.
Er kennt nur 10%. Wenn er so schon begeistert ist, dann heißt es was.
Wenn der Flügel eines Engels bricht.
Übrigens,
so Typhoon, ne? Wer war drauf?
Typhoon war drauf, genau.
Was hat ein Auge? Gut im Bett und kann perfekt rappen.
Ja, der ist du siehst, ich verfolge deine Interviews schon lange. Ja, ich kenne die Witze.
Ja, Nee, am Seidenfaden sehr stark. New Jack sehr stark. An der Stelle mal ein bisschen Schleichwerbung.
Es kommt viel bald.
Der Himmel kann ich warten.
Ja, aber ich bringe auch ein Album raus, wo ich hoffe, dass da Botschaft.
Dein wieviertes?
Oh Gott, das weiß
ich nicht. Du hast immer geile Metaphern. Schade. Also ich erkenne immer die Botschaft bei dir.
Sehr gut, sehr gut. Nee, ich bringe auch ein Album raus.
Wie viel
das
Solo?
Das kann ich jetzt, da müsste ich jetzt echt...
Du hast so viele, warte, du bist ja noch schon...
Ich habe auch so Kollabo-Sachen gemacht, die ja auch irgendwie...
Wie viele Releases?
Das versuche ich gerade, weiß nicht, 12, Geil. Weiß nicht, vielleicht sogar mehr.
Was macht Hiob?
Dem geht's gut.
Ja.
Der hat die Tour, die wir gespielt haben, auch überlebt und sitzt auch wieder an Sachen. Also
als er letztes Mal bei mir war, dachte ich, er ist ein richtiger Atze.
Ja, das ist er ist auch.
Ein richtiger Atze.
Ist auch ein Atze.
Das ist ein richtiger Atze.
Auf jeden Fall.
Nee, super. Ja, ganz Grüße, liebe Grüße,
ja, Hiob. Peace.
Wann hast du zum ersten Mal released?
Ja, ich glaube, das erste war ein Crew-Tape mit meiner damaligen Crew 2001, NOK, so eine Leipziger Battle-Rap-Crew mit so Graffiti-Background und so. Und
2001, ja?
Ja, ich glaube, 2001
wie kam das. Wie lyrischer Hooligan kam. Ja. Was für ein Baujahr bist du?
79? 81.
Ich bin 79.
Top.
Ei, ei, ei,
wir können
ei,
aber auch in einer Klasse gewesen sein, so von der.
Ja, Optik, aber musst so. Abi zu mir sagen.
Nee. Ja, mach ich, sowieso, Boogie.
Weil eben gerade die 2-Minuten-Unterbrechung war an der Stelle. Ich brauche ja auch für Sex nur 2 Minuten. Mit Vorspiel und Kippe danach und dann schreie ich Erster. Ja. Und jetzt vermisse ich Bela Stenisch.
Das mache ich alles im Nachhinein. Ja. Rein. Da kommt ihr nicht drum herum, Alter, Digga. Ah. Da kommt ihr nicht drum herum. Na, jetzt, wo wir bei Battle Rap sind, Alter, kommen wir mal zum heißen Thema, ne? Das heiße Thema natürlich. Das ganze Battle mit Kollega, Savage, Motrip,
Alias
in der Jury, ne? Mhm. Alles so unter der Schirmherrschaft von Kollega, ne? Mhm. Mit Preisgeld etc. Cynic und Mighty. Im Finale war das, ne?
Jawohl.
Und das, also ist ja extrem kontrovers geworden. Mhm. Das habe ich von links und rechts geschickt bekommen auf WhatsApp und so. Ich habe das nicht mitbekommen. Heißes Thema. Danach habe ich es mir auch reingezogen und habe auch verstanden, warum. Also das war auf jeden Fall schon Feuer, Alter.
Erklärst
was sagst du denn dazu? Okay. Warte. Als allererstes, wer es nicht gesehen hat, geht einfach mal auf Top-Tier Takeover,
genau.
Gibt sich einfach mal, Alter, eins der unterhaltsamsten Battles der letzten Zeit. Auch für Leute, die Battle-Rap nicht so geil finden, wette ich, Alter, die werden das sehr, sehr interessiert und also die werden es genießen. So. Jetzt musst du mir nochmal sagen, wer hat das fucking Battle gewonnen aus deiner Sicht?
Na, ich war ja auch in der Jury und hab mein Vote für Cynic abgegeben, weil ich...
Stimmt, da habe ich voll vergessen.
Ja, kein
Stimmt.
Ding. Ich fand ihn da battle-technisch stärker, aber ich glaube, man sollte das dann im gesamten Turnier auch sehen oder im gesamten Kontext so. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie aufeinander trafen. Das war quasi ein Rematch, auch wieder so gesehen um meinen Titel so. Und ich glaube, auch im Laufe des ganzen Turnieres gab es... Fehlentscheidungen. Das war jetzt nicht die einzige Fehlentscheidung aus meiner Perspektive.
Aber du stehst schon mies alleine da. Also jetzt jurytechnisch.
Naja, deswegen, es hat ja eine langatmige Debatte ausgelöst. Also viele haben noch eine lange Zeit drüber gesprochen auf jeden Fall, weil es kam einem so vor, als ob ein paar Aspekte verschoben wurden. Denn in der Regel judgen Battle-Rapper ein Battle so. Und dieses Mal haben mehr Musiker, sag ich mal, das Battle gejudged als Battle-Rapper.
Mhm, okay.
Und deshalb sind auch mehr Rap-Komponenten, glaube ich, mit eingeflossen ins Judging so. Ich glaube, niemand hat bestritten, dass Mighty der bessere Rapper ist, was er auch in meinen Augen ist so. Was hat aber in dem Fall mehr gewogen? Und es war auf einmal eine grundsätzliche Debatte. Ist es Battle?
Der bessere Rapper auf einem Beat, meinst du?
Naja, oder generell, was? Also Rap-Aspekte oder Battle-Aspekte. Für mich ist es 50-50, ne? So, also Battle-Rap. Es ist beides so, ne? Wenn einer jetzt nur hinkommt und sich, wenn der den anderen nur beleidigt, ohne irgendeinen Reim zu benutzen, dann battelt er ihn vielleicht. Und vielleicht hier und da haut er einen coolen, lustigen Spruch raus. Aber wenn es sich nicht mal reimt oder nicht float oder gar keine Technik, dann hat es ja nichts mehr mit Rap zu tun. Ne? So. Also wie viel hat Cynic gebattelt, wie gut hat Cynic gebattelt, wie schlecht hat er gerappt, wie schlecht in Anführungszeichen hat Mighty gebattelt und wie gut hat er gerappt. Ne? So.
Okay.
Das war jetzt eher so die grundsätzliche Frage. So.
Und das ist lustig, dass ihr das so seht. Ich sehe das gar nicht. Das ist für mich nicht ein Kriterium, wie ich als Konsument an einen Rap-Battle rangehe. Für mich ist es wie, als wenn ich ins Kino gehe, weißt du so? Ich will einfach nur entertained werden. Mir ist scheißegal, wie die Cinematografie ist. Du kannst 6 Millionen Oscars bekommen, aber wenn ich von dem Trash-Film besser unterhalten werde, dann war das meine Wahl. Fertig. Mehr ist es bei mir nicht.
Ja, also im Grunde hast du ja gar nicht Unrecht so, ne? Du stehst da und sagst, ey, wer hat wen besser fertig gemacht so? In meinen Augen war es er und was auch immer er für Stilmittel benutzt hat.
Nur mein
hat, so.
Eigenes Entertainment. Mir geht's nur darum.
Genau,
wer kann mich besser unterhalten? Ich stehe im Publikum, ich habe Geld gezahlt, unterhalte mich, Motherfucker. Und wer besser ist, Alter, der hat für mich gewonnen. 2 Daumen hoch.
Genau, und umso mehr Leute dazukommen, umso weniger zählen die Rap-Aspekte, sage ich mal. Deswegen, da kannst du zwei genau, Comedians hinstellen, ne, so, dann ist der eine oder andere auch vielleicht unterhaltsamer oder lustiger.
Ja.
Aber wenn der Rap komplett auf der Strecke bleibt, so in der Bewertung, fragt man sich, ob es noch ein Battle-Rap-Event ist. So. Deswegen hat Mighty auch zum Beispiel zu Recht mal gesagt, wie würde ein Battle mal ausgehen, wenn die Crowd nicht dabei wäre, wenn die Leute jetzt mal nur in einem kleineren Rahmen battlen würden. Würden dann diese Aspekte immer noch so, die Lacher auch immer noch so zählen? Oder würde das immer noch so wertvoll aussehen, wenn die Lacher da nicht da wären? So,
aber das kannst du auf alles übertragen. Du kannst ja jetzt auch nicht zum Quatsch-Comedy-Club gehen und dir denken, dass das Publikum nicht da ist. Was macht das für einen Sinn? Das ist Comedy. Aber das ist Entertainment. Genau. Und Entertainment ist abhängig von dem Publikum. Das Publikum muss unterhalten werden. Mhm. Die finanzieren den ganzen Scheiß. Ohne die bist du gar nichts. Weißt du so?
Ja.
Sonst kannst du für dich selber battlen, kannst du Kameras draufhalten, eine DVD draus
machen. Okay, das ist ja, deswegen, oder? Ja, das ist ja eine gute Frage. Dann, was ist denn dann, ich meine, ich sehe es ja auch so, wenn wir beide jetzt zum Beispiel battlen würden und ich habe den Vergleich mal gebracht und er jetzt rein rap-technisch mich zerlegt mit der übelsten, mit den Reimtechnik und mit Flows und allem drum und dran. Ich mache 2, 3 Schlagerwitze, die die Crowd versteht, da habe ich das Battle zu Recht gewonnen.
Genau.
So, aber dann würden trotzdem viele sagen, die sich mit Rap auskennen, sagen, naja, eigentlich ist er trotzdem der bessere Rapper, so. Und ich glaube, das war auch hier so der Fall, ne, so.
Das ist krass, Mann. Wie kann man überhaupt auf die Idee drauf kommen? Pack beide auf den Beat dann drauf. Dann kannst du über das
Beste reden. Ja, das ist eine super
Frage. Außer der Typ, der wirklich diese ganzen Emotionen aus dem Publikum abruft, rappt jetzt auf einmal gar nicht mehr. Aber das ist bei einem Cynic, finde ich, nicht der Fall. Nee, du hast die Reime da, wo sie hingehören. Genau. Ist okay, du musst jetzt nicht whack in a mack in a hack in a sack in a back in a, du musst nicht Disaster sein. Ja. Weißt du so? Darum geht's ja nicht. Deswegen sage ich ja, wenn er jetzt wirklich absolut gar nicht rappen würde, dann würde ich mich auf die Unterhaltung ein bisschen einlassen.
Ja.
Aber bei dem Rap-Battle hat man gemerkt, da ist alles da, wo es eigentlich hingehört.
Sah ja auch die Mehrheit so. Also ich war ja normalerweise, wenn ich jetzt in der Jury bin und ich vote anders als alle anderen, dann würde ich erstmal denken so, okay, ich muss mir das Battle vielleicht nochmal angucken, vielleicht sind ein paar Sachen an mir vorbeigegangen so. In dem Fall fand ich ihn stärker. Im Match davor fand ich Mighty viel besser so, ne? Und ich glaube, das war nur eine Frage der Taktik in dem Fall so von Mighty so, ne? Der hätte jetzt ich glaube, Cynic konnte die Situation besser einschätzen und das hat ihn, glaube ich, eher so dann die Sympathiepunkte eingebracht. So. Hat das auf jeden Fall meiner Meinung nach gewonnen, das Battle. So. Und Mighty war aber auch nicht schlecht. Ne? So, die Leute reden ja teilweise auch so, als ob er ihn jetzt komplett zerstört hat oder sowas. Der hat einfach in der ersten Runde mehr erzählt, einen Real Talk gemacht, ein ganz anderes Stilmittel benutzt so, und dafür haben ihm viele Leute nicht den Punkt gegeben. Ganz einfach so.
Ich kann dir nur aus meiner Perspektive sagen, für mich hätte Cynic das Battle gewonnen.
Mhm.
Ich habe mich einfach von Cynic besser entertained gefühlt. Also vor allem, wenn ich jetzt auch noch im Publikum stehen würde und einer labert mir seine Lebensgeschichte vor, ich würde auf 3 Bier würde ich anfangen zu pöbeln. Habe ich gar keinen Bock auf sowas. Mhm. Aber muss jeder selber entscheiden. Für mich war der entertainende Faktor Cynic. Nur, ich kann Cynic das Battle nicht geben, weil er sich selber disqualifiziert hat in dem Augenblick, als er sich aus dem Battle zurückgezogen hat. Wenn jemand wieder überredet werden muss, zurück zum Battle zu kommen, dann ist es für mich vorbei.
Ach so, hättest du also doch deinen Punkt an Mighty gegeben?
Für mich ist es ein ganz klares Unentschieden.
Na, das darfst du ja als Jury.
Das ist euer Problem. Nicht
ja, als Zuschauer, ich meine, das hatten wir oft. Wenn ein Match auf Augenhöhe ist, dann muss man sich ja nicht immer entscheiden. So, aber als Jurymitglied musst du schon eine Entscheidung dann treffen. So. Ja, ja. Ist auch ein Aspekt, aber da fallen auch viele Sachen mit rein. So. Aber das ist auf jeden Fall auch etwas, was ihn eher Minuspunkte dann gegeben hat. Oder womit er dann sogar auch im Nachhinein dann doch Pluspunkte sammeln konnte, indem er dann weitergemacht hat, so, weil er hier und da mal auch schon vorher im Battle abgebrochen hatte und es ihm dann ja positiv angehaftet wurde, dass er dann durchgezogen hatte. So. Nach wie vor ist es trotzdem an sich, wäre es ein unjudged Match gewesen, so, wäre es einfach nur ein geiles Battle gewesen. So. Aber durch die Entscheidung und eher das Verhalten im Nachhinein so von vielen Beteiligten, so, das hat den bitteren Beigeschmack hinterlassen, würde ich sagen. So.
Aber dafür die Kontroverse und der Talk.
Ja, ja, na klar, es ist wie immer, ne, so wenn einer, die Leute sind da so ein bisschen, wenn nichts Spannendes passiert so, dann redet auch keiner drüber, so es gibt sehr viele gute Rapper, die nicht für Kontroversen sorgen und deshalb unter den Radar sind oft, ne, so und dann ist ein geiles Album, was manchmal kommerziell mäßig verschwindet, obwohl es übertrieben geil war und dann kommt ein Rapper um die Ecke, dessen Album vielleicht qualitativ nicht so gut ist, aber durch seine Medienpräsenz und was er vielleicht für Kontroversen auslöst, doch jeder drüber redet. Viele sagen ja dann schlechte Publicity ist besser als gar keine, ne?
Genau, Arp sagt mal, schlechte Promo ist besser als keine.
Ja, genau, denn die größte Strafe dann für einen Künstler ist dann eher, wenn der ignoriert wird, ne? So, das ist ja, worüber sich dann viele Künstler auch eher aufregen, wenn sie sagen, über mich wird nicht berichtet, aber über jeden Gossip-Talk wird gern berichtet, ne? So.
Deswegen haben alle gewonnen, finde ich.
Ja.
Alle haben gewonnen. Also,
ja,
alle Fans haben gewonnen. Sieger, auch wenn einer nur gewinnen
kann. Marika, Mann, komm weg. Oh,
das war die mega, das war die erste Milf, auf die ich gegeiert habe. Das war schon eine Gilf, Alter.
Aber sag mal, ich habe noch eine Frage. Weißt du, weil das ist ein bisschen jetzt in der ganzen Geschichte nach dem Battle untergegangen, ob Mighty wirklich keine. Dass das sein letztes Battle da war, weil das fände ich nämlich mega schade.
Ach, das ist doch immer ein Trick, wenn die Ärzte sagen, das letzte Mal.
Ja, also ich denke, er wollte schon oft und lange mehr Musik machen. Das wünschen sich ja viele, die dieser Battle-Blase manchmal gefangen sind so und eigentlich also ein Battle frisst einfach viel Energie, ne, und viel so Zeit und so. Und er hat jetzt die Möglichkeit, auf jeden Fall musikalisch auf die Kacke zu hauen und ja, sollte sie nutzen. Und ich bin auch froh darüber so. Er hat es wirklich sehr verdient, auf jeden Fall ein größeres Publikum zu erreichen. Er hat so viel gemacht für Rap und für Battle Rap. Und ja, dass er da auf jeden Fall seinen Traum weiter nachjagen kann. So. Und natürlich kann man nur hoffen, dass es alles fruchtet. Ne?
Finde ich toll.
Viel Erfolg auf
und jeden dass Fall. Diese Kontroverse nicht ihm negativ ausgelegt wird. Ja. Ne?
Also und ich finde es verblüfft, ich finde wahnsinnig, ne? Das wurde mir durch Capital Bra klar. Hm. Wie bei uns war halt klar, Savas, Taklos, wir BC-Arzten, alle, Sido, wir kamen alle vom Battle, von diesen Royalbunker und so, war alles ein bisschen unsere Wurzeln. Aber das Capital Bra, kann man ja sagen, hat ja seine Karriere durch diese Battles geebnet.
Genau.
Das hätte man, also dass das so groß ist, ja, das auch, sehe ich die an der Klicks-Relevanz, wie viel sich's reinziehen, finde ich toll, dass so ein großes Publikum dann doch hat. Hauptsache, die Jury bleibt richtig.
Ja, also er hat das
und auf
ja
die Frage, wie viel Battle ich gewonnen habe. Alle.
Ich denke, es gibt keinen.
Es gibt keinen Battle.
Naja, und wir haben ja auch extra, es war ja immer bei uns ist so wie eine Talentschmiede einfach. Ne? Wir
Mini-Playback-Show.
Hip-Hop-Ding auch.
Kein Disrespect,
Baby. Ich weiß nicht, was du meinst. Dieses Two Turntables und eine Mic, eine richtige Cypher haben, ne? So dass die Leute mit einem Mikrofon auf einer Bühne stehen und wir wollen weiterhin auch gerne die nächsten Stars von morgen entdecken.
Und
so.
Bitte mehr Cyphern.
Ja,
du hast gesehen bei Atzenkalle, ich kann auch nicht betten, dann wäre ich schizophren. Ich breche euch die Nase nach, entschuldige ich mich, so bin ich wirklich leider. Aber Cyphern, ich habe voll Bock.
Ich höre dann, wir sind gekauft, Takeover hat verkackt und sowas, weißt du, so alles, was wir wollen, ist jeder Rapper, wir haben es geschafft, dass die Battle-Rapper mehr Geld verdienen als je zuvor, wir haben größere Aufmerksamkeit hingebracht, so, also wie du vorhin auch meintest, eigentlich ist doch niemand als Verlierer richtig rausgegangen, Mighty hat einen Deal, hat mehr Geld verdient als jeder andere Battle-Rapper, Cynic hat mehr Geld verdient als alle Battle-Rapper und ist der Gewinner der Herzen, so, weißt du, so, also ja. Insgesamt hat eigentlich doch voll viele davon profitiert, so. Ja. Und es war auch noch dazu ein geiles Battle, ne? So, ja. Also mir ist es oft lieber, dass ich ein geiles Battle habe, auch wenn das zum Beispiel ein Minusabend ist jetzt rein geschäftlich. Aber wir gehen trotzdem dann nach Hause und sagen, oh, was für eine geile Show. Und es hat Spaß gemacht. So eklig wird's wirklich, wenn Leute von außen versuchen, einem den Spaß an der Sache zu verderben durch irgend so eine Moves, die gar nicht mehr viel mit Rap zu tun haben, so, ne? So dann.
Na, vor allem die, was mich.
Warte erstmal Props, Alter, dass sie das macht, Alter. Ja, Top Tier Takeover unterstützt diese Jungs und ich kann endlich wieder zurück. Rapper Mittwoch ist tot, Alter. Rest in Peace, lang liegen mit der König. Ein Applaus für Top Tier Takeover.
Yeah.
Das ist richtig. Ich würde meine Mucke nicht mal meinen Eltern zeigen.
Nein. Also mein Vater liebt mein Rap, meine Mutter hasst es.
Nee, ich, das war natürlich.
Kennen deine Eltern deine Mucke?
Ja, tatsächlich.
Wie alt sind du bist ja 2 Jahre jünger als ich.
Warte,
28 bist du also?
Genau, richtig. Ja, die sind schon Rentner so. Ja, aber,
Baujahr?
52 und 59.
Siehst du, meine 43, für Papa 43, Reinhard und Mama 45, Ernestine. Ja.
Ja. Nee, aber viele Sachen verstehen die ja noch nicht. Aber das war natürlich noch ein blöder Scherz.
Was haben die für Musik gehört, deine Eltern?
Ach so, mein Vater, so, ich so, als er jung war, Rock, Jazz, so Ostrock.
Was haben die gemacht im Osten?
Studiert. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo die bis zur Wende, was sie. Doch, an der Uni. Die haben an der Uni gearbeitet, ja.
Schön. Du hast, jeder hat Eltern.
Ja, ja.
Eltern hat bei, ja. Ja, okay.
Ey, sag mal ganz ehrlich, warte mal, wolltest du ihn gerade fragen, ob er Eltern hat? Sei mal bitte ehrlich.
Ja, der Übergang
muss doch irgendwie sein.
Who's your daddy? Nee, Bro, bei dir, was soll ich mir wissen, was deine Eltern für Musik
hören? Eigentlich sehr viel 70er, 80er, also da war diese Disco-Musik in so, mein Vater hört sehr viel afrikanische Musik auf jeden Fall davor.
Baujahr, Eltern, Baujahr?
Davon habe ich die Einfluss, ja, 5, 50er, ja, 50er, ne?
Wie wir uns hier blamieren, ne?
Nein.
Ja, aber es war
auf, also stolz auf dich, was du machst?
Ja, schon, also es hätte ja in meinem Leben viel schlimmer
ausgehen können. Gut, du warst ein Gangster, das wollte
so, also daher ist es schon cool, also dass ich da auch in deren Augen einen positiveren Weg einschlagen konnte. Schön. So, es hat mir auf jeden Fall, das ganze Rap-Ding hat mir dabei geholfen, so. Und zum Thema, was du meinst mit auch Vorbilder und so, dass wir immer so in die Verantwortung genommen werden, was Jugendliche angeht, so, es geht, glaube ich, ein Unterschied ein bisschen, was man in der Rap-Musik macht, so, aber auch, wie man sich privat verhält, so, ne, und
ja, A sagt, kann, muss auch B sagen, wenn man was nicht, genau, glorifiziert, kann man alles sagen, weil jede Beschreibung hilft, jemand was zu verstehen, halt, nur wenn du falsche Sachen, eigentlich, wenn du die Wahrheit machst, ist immer positiv, weil dann kann jeder seine Entschlüsse draus ziehen und von lernen. Aber halt, es gab halt eine Zeit lang, gibt es immer noch die ganzen Rapper, die so Superhelden sind, Fiktionen, die gibt's, die existieren gar nicht. Es sind mehrere Faktoren, die so eine Medienfigur erschaffen. Mhm. Und da wird es halt immer nur eng.
Mhm.
Ich sag immer, Cocaine is a hell of a drug. That's, ihr wisst, right, Bescheid.
Rick für James, hatte ich Rick James zitiert.
Super Freak, Super Freak. Ich höre mal Hollywood. I gonna make it good in Hollywood. Hollywood. Was anderes, Tierstar, für dich ist die ganze Hip-Hop-Scheiß-Ding wie für mich auch mega krasses, wie für Morlock auch, aber dir fällt nur ein, du warst früher auch ein wilder Motherfucker, wa? Warst
ja, Knast, also, auch lange und so, ja, das ist schon ziemlich lange
weiß her. Weiß ich so. Ja, klar. Aber wird immer drauf reduziert.
Ja, ja, na klar.
Die Kamellen wollen sie immer hören.
Ja, aber es ist ja, es gibt Leute, die fangen, die wandern ein und kommen da nicht mehr auch raus, auch mental nicht so, wenn sie wiederkommen. Und Leute, bei denen auch ein Schalter umgedreht wird und die was an ihrem Leben ändern müssen. Und das ist meistens dann schwierig, kommt darauf an, wie tief sie dann in dem Sumpf versunken sind. So. Aber es gibt auch viele gute Beispiele, die es dann daraus geschafft haben. Und an denen sollte man sich eher orientieren. Ne?
Yeah.
Genau.
Das sind auch sowas wie Superhelden dann für die Kleinen. Bei Boogie, ja, war es so, das kann ja auch ein Vorbild sein für Leute. So,
nee, ich meine jetzt für die Kinder heutzutage. Die, ja, Kinder heutzutage hören kein Boogie.
Ach, ich bin da mal optimistisch.
Ich bleib mal realistisch.
West-Berlin ist also, Gossen, Boogie Boss, Berlin Crime.
Boogie ist Boss, Alter, weißt du? Aber so, das ist jetzt nicht so, die 16-jährige Generation hat ihn jetzt gerade erst durch TV Straßensound wiederentdeckt. Das war auch so unser Promoplan, dass wir da die Dokumentation über ihn rausgebracht haben, damit die neue Generation auch mal weiß, warum ist er überhaupt Legende, warum lieben die den Typen die alle so, weißt du, warum respektieren ihn und so. Viele aus unserer älteren Generation in dieser schnelllebigen Welt haben diese Biografie nicht mehr so am Start. Es kommt so viel raus, weißt du, so viele Songs, so viele Rapper, da können sich die Jugendlichen jetzt, die sich einfach nur entertainen wollen, jetzt auch nicht, weißt du, hinter jede Geschichte von irgendeinem Berliner MC von früher klemmen. Ist immer ganz wichtig, glaube ich, dass Geschichten immer mehr und mehr jetzt langsam wieder so in den Vordergrund kommen. Deswegen kommt dieser Podcast auch ganz gut an. Wir haben Umfragen gestartet und die Leute gefragt und so. Viele wollen über die Vergangenheit wissen, über Street-Stories und über biografische Sachen, weißt du so.
Das ist Sexpraktiken so. Auch.
Ich, ja,
Sexpraktiken.
Also das hat auch einen großen Wert. Ne? Selbst wenn ich mit Freunden von mir, Oxymiron war letztens in Berlin, den hat auf jeden Fall sehr viel Berliner Geschichte interessiert. Die Master, ein anderer Rapper, war jetzt am Wochenende da. Ihn interessiert auf jeden Fall diese ganze Berliner Historie. Mhm. So. Das sind auch Aspekte, die verloren gegangen sind, so Kredibilität. Und was wir vorhin habe ich jetzt über Lyrics gesprochen, so. Aber es war immer so, dass wenn du einem Rapper nicht abkaufen konntest, was er rappt, so, dann hat man eigentlich die Mucke auch gar nicht
mehr. Und man hat auch ein bisschen so gehört, auch rausgehört.
Ja, heutzutage ist es den teilweise schon egal, ob
wie
es
ein Porno, stimmt oder nicht. Wie ein Porno, denen ist egal, ob die auf Drogen ist oder ein Nymphoman, hauptsache ein geiler Porno.
Ja, ja, genau, dass die sagen, ey, der Flow stimmt und die Hook ist geil, ich feier den auch, wenn er scheiße labert im Song so. Und ja, diese Credibility ist auf jeden Fall nicht mehr so wertvoll, wie sie damals war so. Und das hat auch im Battle-Rap, fehlt mir das auch sehr. Es wird mit sehr viel Fake-Real Talk gearbeitet, ne? Das ist allein schon ein, ja, Begriff.
Aber die kriegen auch immer ihr Karma zurück. Suckers need a bodyguard.
Der Begriff selber widerspricht sich, ja? Ne? Real Fake oder Fake Real? Also wie schaut das aus für einen Laien?
Er kreiert eine Geschichte, die wahr zu sein scheint, oder nimmt eine, hängt sich vielleicht an einem Aspekt der Geschichte auf und spinnt daraus eine Geschichte und verkauft sie so, als ob sie wahr ist.
Ah.
So, und das und am Ende hinterlässt das dem Zuschauer, so wie er sie erzählt, könnte sie wahr sein. Mm. Ne, so. Das gab es auf jeden Fall öfters. Ne, so,
und nicht nur im Rap, so hat die ganze Geschichte funktioniert.
Ja, aber manchen werden, es gab ein Video-Battle mal. Ich weiß nicht, kennen sich manche besonders gut aus, manche weniger, ich eher weniger. Aber eins, was dafür eine große Kontroverse gesorgt hat, war auch einer, der seinem Gegner vorgeworfen hat, dass er irgendwie auf Nazi-Demos war, hat ihn da, glaube ich, reingefotoshoppt oder ihm eine Story erzählt, dass er was
mit einem... sowas macht B mit einem.
Oder mit einem minderjährigen Mädchen was hatte und hat da jemanden hingestellt mit einem Balken vor dem Kopf, so ein Mädchen, die dann die Geschichte erzählt hat und es sah aus, als ob es echt ist, ne, so. Und der kriegt es dann vielleicht nicht ab, so, ne. Gio Sponsboss oder so war das, glaube ich, zu der Zeit. Ich
weiß, ist aus Langwitz?
Länger her schon etwas, ne, so, aber ich meine jetzt so, dass das oft öfter benutzt wird, ne, und das zu widerlegen ist manchmal schwer, wenn der Gegner die dritte Runde hat, ne, und das in der dritten Runde raushaut, ne, so, dann kann manchmal dem einen oder anderen so ein Image haften bleiben, so, das ist schon sehr schwierig, ne, so.
Schön, am Cotton Clay Junkie-Mädchen rekrutieren, hier sagst du, Onkel B hat dich befummelt, hier, kriegst eine Kapsel, ist schon hart. Ja, das ist hart, das ist, ja, es ist echt immer hart, ja.
Wobei man da
fällt... Was sagt ihr dazu jetzt? Sagt mir ganz ehrlich, 3 Faktoren, Michael Jackson, Haystack, R. Kelly. Beide auf dem MP3, alle 3 auf dem MP3, immer sehr, Haystack mag ich sehr gerne, dem wird's angelastet, R. Kelly wird sowas angelastet und Michael, wie seht ihr die Sache? Michael, sag ich, der ist tot, es sind ganz wenige, die in diese Richtung schießen, den pumpe ich noch. Bei R. Kelly wird's eng, wa? Also ich weiß es nicht, aber... Das
hat sich eklig angehört gerade.
Bei R. Kelly war es eng, war? Oh. Es wird nicht eng, bei R. Kelly war es eng. Ich piss auf Nutten wie R. Kelly, schon eine alte Punchline von mir. Aber
ja, die ist schon öfter gefallen. Ja. Naja, also ich bin Michael-Fan noch, bevor ich Rap-Fan war, glaube ich. So,
ja.
Ich
dann, hast du es verfolgt mit den Anschuldigungen jetzt?
Es gab die Anschuldigungen gab es ja schon früher. Ne, so, aber wie gesagt, ich glaube nicht, also ich... War nie da, nie, keiner von uns war dabei, weißt du, so eine festgefahrene Meinung dazu haben, weißt du, so ist
gute Einstellung.
Auch eine andere Sache. Ne, so, für mich ist schwer als Kindheitsfan, ist es immer voll. So eine andere Sache, aber wenn man sich, ich habe mich nicht so intensiv damit auseinandergesetzt.
Ist eine Menge sein. Politik auch mit, ja, drin. Genau. Belasch und ich haben ja in der Kindheit Priester missbraucht.
Chuck Norris Style.
Moloch, ich will nicht petzen, ich muss es melden. Tierstar meinte, deiner ist so.
Vom Boden
entfernt. Mann, kennst du. Ah. Oh, ich habe ihn so aufgebaut. Der Ball war schon
kurz. Aber du hast mich auch aufgebaut mit dem Spruch.
Ja.
Danke dir. Prost. Prost. Was trinkst du da eigentlich?
Den guten Daisho. Belebt mich.
Ich habe ja auch schon 2
Infos. Inspirierend. Mhm. An der Stelle mal Props an unseren Sponsor. Und Belasch meinte, wie Tiers da arbeitet, so würde er gerne Urlaub machen.
Daisho. Der beste Drink. Was ist bis jetzt deine Lieblingsmarke, Daisho, Baby? Weißt du das? Also von der Duftnote her?
Der mit Lychee ist lecker. Eigentlich sind alle ganz gut.
Ja, wa?
Ich merke das echt. Die zerfetzen meinen Magen nicht wie dieses Red Bull-Zeug und so. Wenn überhaupt Red Bull, habe ich den Cola mal getrunken, aber... Daisho komm ich ganz gut mit klar.
Daisho.
Verleiht Power.
Hast du Magenprobleme, Dolle?
Naja, also Kacken macht mehr Spaß als Ficken.
Ja, Flush.
Einmal komme ich voll verstrahlt aus dem Backstage raus, mach die Augen gerade auf, dann stehst du vor mir. Wir haben philosophiert eine ganze Nacht. Ganz gefährliches
Daher Hype. Kenne ich auch die ganzen Witze schon, weißt du? Die hast du mir alle am Stück erzählt. Er hat einen Auszug aus dem großen Bogi-Sprüchebuch vorgetragen, ja, und ich habe mir das alles gemerkt.
Das letzte Hemd hat keine Taschen.
Richtig. Ja.
Schmeiß den Kaviar auf die Straße, dass der Mob drauf ausrutscht. Ja, Alter. Ey, Moloch, ich habe heute Morgen gehört, schon wieder das Lied. Wer hat es eigentlich produziert? Du hast immer... Das war nicht ironisch gemeint. Du hast dich auch Moloko
Beat. Moloko Plus ist mein Producer aka.
Ich dachte, du hast irgendeinen Soldaten so. Du machst für mich, du gehörst mir, nenne ich Moloko Plus.
Nee. Meine Vasallen heißen einfach du und werden dann durchnummeriert. Ich kann mir ja den Namen nicht merken. Nee, ich produziere die Sachen selber.
Aber war schon immer seit Anfang an?
Na, am Anfang war es so ein bisschen aus der Not heraus, weil man quasi nicht so wahnsinnig viele gute Produzenten irgendwie Ende der 90er kannte.
Ich glaube, man hat. Wenn du die Beats auch aus deiner Feder stammen, kann ich auch ein bisschen analysieren, auf was du stehst. So Boom Bap, MOP, DITC, oh,
ja, natürlich,
das volle Programm, Bumpy Knuckles, du weißt Bescheid. Da weißt du Bescheid, ja.
Klar, auf jeden Fall.
Ja, geil.
Ja, und produzieren macht ja auch Spaß.
Hey, was ist dein Lieblingsrapper?
Oh, es gibt nicht so den einen neben Boogie, fällt mir natürlich ganz schwierig. Dann eigentlich nur noch Leute aus den Staaten.
Heute brauchen wir.
Du weißt, wo du den Wurstkorb hinschicken musst, ja?
Apropos Wurst, die Dame von letzter Nacht war so fett, ich dachte, ich schmeiß eine Sucuk in eine Turnhalle. Nee. Was pumpst du gerne?
Ich habe das letzte Mal, wo wir bei dir zu Besuch waren, hatte ich dir für deine Kameradenweg-Charts extra was aufgeschrieben, aber den Zettel hast du wahrscheinlich zu Paper gemacht. Ich feiere jetzt auch nicht
seine Zettel. Da müsste ich lesen können.
Stimmt, okay. Nee, so aus Amerika gibt's so Jungs, die aus Buffalo kommen, die heißen Conway the Machine und Westside Gunn.
Stimmt, die Namen.
Kein wahnsinnig großes Geheimnis, so die sind mittlerweile auch von Eminem gesigned, die pumpe ich jetzt irgendwie schon seit ein paar Jahren, geil. Aber es gibt noch tausend andere, die es immer wert sind. Cool G Rap höre ich eigentlich auch mindestens einmal.
Cool G Rap, ich glaube, wenn Onkel B einen Atze von der East Coast Props gibt, weil meistens kriegen dann die Awards von B die West Coast Atze, aber es ist Cool G Rap. Cool G Rap. Cool G Rap. Ich habe, mein Lieblingslied von Cool G Rap ist von gefühlt 1988. Ich glaube von 1988, DJ Polo natürlich, Keep it swinging. Keep it swinging like a monkey. G-Rap, G-Rap.
On the run.
Von was ist das? On the run. Yeah, the lifestyle of the rich and the famous. Und für mich mit die beste Kollabo, die es je gab, ist auf dem Album drauf. Wo ist denn das? Wo die zwei Bullen hängen am Stuhl. Cool G-Rap und DJ Polo haben zwei Hunde dran gekettet und locken die mit Fleisch, dass die gleich hängen. Welches ist das? Das legendäre. Da ist ein Feature drauf. Infamous, Rich and Infamous, ich weiß es jetzt nicht. Habe ich vergessen. Auf jeden Fall ist da ein Feature drauf. Digga, die Kollabo zu krass. Ice Cube, Bushwick Bill und Scarface. Digga. Bushwick Bill, er ist ja gerade im Krankenhaus, ihr habt es mitbekommen, er leidet unter Krebs, er liegt im Sterben. Ich drücke ihm echt die Daumen. Ich und Frauenarzt und ich sind sehr ergriffen. Wir bekennende Rap-A-Lot-Fans, Ghetto Boys-Fans. Bushwick Bill, einer der Helden meiner Jugend. Cool G-Rap, Alter, so geil. Ich habe ja einen Remix mit Cool G-Rap. Oh, auf den tollen Album, was Onkel B mir produziert hat.
Aber war nicht mein Beat, das war Frequency.
Da habe ich zweimal fremdgegangen. Einmal mit Beethovens und einmal hat der Homie Frequency, war? Ja. Zweimal fremdgegangen, ne? Genau, da hat einmal Frequency den kleinen Boogie glücklich gemacht.
Ich habe aber auch ein Feature mit Cool G-Rap.
Jetzt wollte ich erstmal.
So, ja, entschuldige bitte. Bitte weiter mit der Boogie-Show.
Nein. Ich wollte nur sagen, dann hat er was gemacht. Ich glaube, war mein Freund Erfan. Der hat dann ein paar Connections spielen lassen. Dann habe ich von China White, was ursprünglich von Lionel Richie gesampelt ist, Lady, habe ich einen Remix gemacht dürfen. Und drauf ist Joel Ortiz und Cool G-Rap. China White, ich habe den China White Remix, selbstverständlich, Murder Weed Remix, aber Joel Ortiz kannte ich nicht. Und ich war um 4 Uhr nachts leicht verwirrt, krieg dieses Master, dieses Demo mit dem Remix und ich dachte, das ist Pan und hatte Tränenaugen. Ich dachte, die haben mir eine Pan-Spur geschickt.
Die AfD ist tief verwurzelt im Boogie, er kann es manchmal nicht zurückhalten, dann müsst ihr ihn entschuldigen.
Braun ist keine Farbe, ist eine Einstellung, Freunde. Krass, immer diskriminiert zu werden wegen zu großem Penis, Morlock. Hartes Los, ne?
Mhm.
Gott sei Dank, er ist klein und stinkt wie ein Großer. Ich habe Obst dabei.
Sehr gut.
War bei der Tafel, keine Kosten und Mühen gescheut wieder hier.
Einfach schön so tot. Alter, war das geil. Ah. Da kommt jetzt so ein Zen. So
ich glaube, du warst bei Joel Ortiz. Damit wolltest du noch rausgehen. Mhm. Noch so ein Abhaken. So
ja, auf jeden Fall dachte ich, das ist Pan. Voll verrückt.
Time.
Hey, als ich erstmal zu Belasch ins Studio komme, dachte ich, ich bin Joe Rilla. Also. Kann einem immer schlimmer gehen. Ja.
Ich kann mir das auch noch wegen dem Gesichtstattoo mehr auseinanderhalten.
Von der Platte auf die Platte. Ja, Gorilla ist lustig.
Ist auch ein geiler Titel, muss ich sagen. Aus der Platte auf die Platte ist ein super Albumtitel. Ich bin ja auch altes Plattenbaukind.
Ja, meine Freundin wohnt im Plattenbau. Du weißt immer, die alte Kurzheiten. Nee, natürlich nicht. Nee, meine Frau wohnt da. Ich bin da immer in Cottbus und muss da eins sagen zu den Plattenbaugebäuden. Bisschen umgekehrt wie in unserem Berlin, nach außen hui in fui. Die Inner, also von außen sieht sehr ghetto aus und sehr hart aus, aber innen drin super von den sanitären Einlagen, die Heizungen sind super, also finde ich eigentlich besser so als umgekehrt, ja.
Sanitäre Einlagen, ist das in den Schuhpisten oder wie das?
Bei euch, Baby, ich sag's immer wieder, als Kind in deine Hut kam, Baby, Da, wir als Südberliner waren immer auch, bei uns war es auch assi, aber war ein bisschen besser so finanziell situiert, ja. Die, hat, die, die Bekannten von meiner Mutter hatten immer Außentoiletten. Mhm. Das fand ich voll krass. War für mich als Friedenauer dann voll Kultursturz, dass die keine eigene Toilette hatten, ja.
Russland in den 80ern, muss ich sagen.
Boah, Digga. Ey, und vor allen Dingen auch für einen schwarzen Bruder wie dich. Ich hab einen guten Homie, er kommt auch, er ist genauso wie du. Mhm. So, er nennt sich selber Light Skinny, so halb Mischling.
Half Cost.
Ich weiß jetzt nicht, wir jetzt nicht irgendwas hier ins Rollen bringen. Der hat auch gesagt damals, auch immer zu mir, dass das sehr krass ist vom Nazi-Klientel da in Moskau und so, dass nachts auf der Straße ungefähr, also sehr unangenehm sein kann für einen schwarzen Bruder.
Ja, übelst auf jeden Fall. Nicht nur für Schwarze, aber allgemein.
Krass. Also auch sehr die Armut, hat er gesagt. Die Kiddies haben kein Geld für Kiffen, Schniffen, Patex und ab für eine Kapsel, für eine halbe Kapsel rekrutierst du einen Killer.
Ja. Ja,
ganz schlimm. Und dann auch die Schere, hat er, sagt er immer viel. Das Wahnsinnige, da gibt es Leute, die haben so viel Geld. Mhm. Ich war auch, als letztes Mal in Türkei war, vor 7 Jahren, waren auch neureiche Russen, fand ich immer, darf nie verallgemeinern, aber die waren halt so, die haben sich immer so viel aufgetan und haben es auch weggegeben, also nicht aufgegessen, waren sehr dekadent. Ja, ist eine Riesenschere, wa?
Da ist ein türkischer Junge, Journalist, ja, der geht einfach zu irgendeinem anonymen Hacker, der hat eine Sturmmaske auf, jeder sieht doch, dass es Blockmonster ist. Applaus für Blockmonster.
Was macht ein Schwein? Was machen zwei Schweine? Was machen mehrere Millionen Schweine? Einigkeit und Weg. Ja, man muss ja sehr verarschen. Ihr wisst, ich verarsche alle Rassen, alle Minderheiten, alle großen Gemeinschaften. Witze ist mir nichts heilig. Ich will nur, dass das passiert. Guck mal hier.
I love you, smile.
Jetzt reicht's aber auch.
Jetzt hast du AfD-Boogie begraben, jetzt ist wieder alt gut, wir sind bei null, alles klar, Podcast kann weitergehen.
Ich will mir auch so
eine Dank Daisho.
Ja, dank Daisho.
Prost. Auf den Sponsor.
Genau. Ja, Baby. An diesem Tisch wird kein Wasser getrunken.
Oh, sorry.
So. Kamera weg, bitte.
Morlock, ist halb leer oder halb voll? Haben sie Bonnie's Ranch unter uns gemacht?
Das verstehe ich nicht.
Naja, also, ob du jetzt einen positiven Blick dafür hast, klar, sagst du es noch halb voll oder halb leer?
Das stimmt, das ist nicht mal mehr halb voll.
Das ist Langwitzer Rohrperle, habe ich extra für dich hier einfliegen lassen.
Ich dachte, das ist Friedrichshainer Kalkschorle.
Oder hinten an der Bar, die Goldhammer Bar ist nicht nur sehr nett und sehr gastfreundlich, die haben auch die besten Getränke da. Wir können uns auch vielleicht mal einen Westberliner Nierentritt geben. Das ist auch gut. Oder ein Kreuzberger Fusel. Das ist Benzin mit einer Vitamintablette. Oh. Kennt ihr eigentlich schon den, im Scherzartikel am Kotti? Na? Löffel aus Plastik.
Der ist gut.
Hey, jetzt hast du wieder Pluspunkte.
KB-Zeug erobern.
Baby. Der war, also den checken die meisten nicht mal. Aber für uns ist er heilig.
Der war nur für dich, Baby.
100 Pro, Digga. Aber jetzt müssen wir auch mal zu ein paar unangenehmen Themen kommen.
Nein.
So, unangenehm.
Ich war gerade schon wieder.
Ja, man muss die Leute immer runterziehen, wenn es ihnen am besten geht. Ja?
Blame the Okay, Bogen. Ja, nee, Steuererklärung. Wie sieht's denn aus, Freunde, jetzt?
Hä?
Steuererklärung, ich dachte, scheiß Thema.
Ja, so tief müssen wir jetzt auch nicht sinken. Okay. Daisho, sei Dank. Danke. Auf jeden Fall, diese Klickscheiße, voll viele haben gefragt, ey, warum habt ihr nichts darüber erzählt, warum habt ihr nichts erzählt? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Klick, Hacker, Kauf, blablub. Ich hatte irgendwas gehört, dann habe ich mir das reingezogen. Hast du es mitbekommen mit dem Klick und Hacker und Kaufen und diese Doku,
die da lief? Ich hab mehrere Sachen mitbekommen, dass rauskam, dass manche Rapper Klicks gekauft haben. Das war mir vorher schon klar. Und es gab ein Gerücht, was ich gehört habe, dass manchen das gekauft wurde. Also, dass der Künstler das gar nicht wollte, dass das Fremde für sie gemacht haben.
Das der ist Manager. Bei mir angekommen. Aber wer hat das denn verfolgt? Habt ihr das verfolgt?
Ich hab manchmal das Gefühl, dass Leute bezahlt werden, meine Videos nicht zu gucken.
Auch eine interessante These. You know me. Digga, das ist sehr lustig.
Nee, aber ich habe das mitbekommen, ja klar. Also...
Ah, der hat zerrissen.
Schwierig was zu sagen. Also ich glaube, beschissen wird der in der Musikindustrie schon seit immer. Sie so lang, genau, solange es die gibt. Ich meine, wir erinnern uns alle an diese Geschichte.
Milli Vanilli.
Ja, das auch, aber ich meine jetzt so reine, was so Verkaufsstrategien betrifft, da gab es ja auch irgendwelche Geschichten, dass Leute ihre Platten aufkaufen, damit die dann kurzfristig charten, um die dann halt, in der Hoffnung, dass dann halt wiederum Leute nachkaufen. Das klang für mich auch irgendwie absurd, aber dieses Ding mit den Klicks, ja, bei manchen, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass beschissen wird, so, warum nicht auch da, weißt du?
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es passiert, ich weiß jetzt nicht, wer, bei wem, ich persönlich kenne keinen so, ich weiß auch jetzt nicht, wie diese Maschinerie großartig funktionieren soll, so, der eine, also jetzt über die Doku soll es ja irgendwie ein bisschen aufgedeckt werden, so, ein paar Leute standen am Fokus.
Hast du geguckt?
Ich habe ein Stück von der Doku gesehen, auf jeden Fall, so lief mehr nebenbei, ehrlich gesagt, so. Aber ja, hab dann, also ein Typ mit einer Maske, der irgendwas erzählt hat, ne, dass er dann irgendwie für Leute Klicks kauft und
Sido? Sido?
Nicht wissen. Nein, nein. Block? Also ein vermummter Block? Typ, so, ne, aber das ist ja oft wie wenn Journalisten mit vermummten Leuten und so irgendwelche Berichte machen, es ist immer so ein bisschen mit Zweifel zu genießen, sage ich mal so. Also ich weiß nicht, ob wie viel dran ist, wer das macht, in welchen Rahmen man das macht. Wie weit das wirklich was bringen soll, ich meine, vielleicht kann man den einen oder anderen No-Name so ein bisschen hypen, so, aber im Endeffekt so langfristig glaube ich nicht, dass sich sowas, ja, kann jemand vielleicht einen kurzfristigen Hype haben, aber im Endeffekt kommt es ja auch dann drauf an, wenn er wirklich Tickets verkauft und Hallen voll macht, ich glaube, da kann man ja nicht so großartig faken.
Aber es geht halt darum, dass er diesen Journalistenjungen tatsächlich zu einem Star macht dann.
Macht er es auch wirklich, weil ich habe jetzt im Nachhinein irgendwie gehört, dass das gar nicht so aufgegangen ist. Also ist der, hat der Typ dann jetzt auch Millionen von Klicks?
Hat er gehabt, ja. Also Millionen von Klicks jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber sein Video hat irgendwie 450.000 auf YouTube alleine. Spotify-Zahlen waren wohl groß, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, weil sie haben es gelöscht, weil es ist Betrugssache quasi dann. Aber es geht halt darum, dass der Junge dann einfach irgendwo nach Bremen in irgendein Studio geht, die schreiben in irgendeinen Autotune-Song so und er nimmt das dann auf, hat mit Rap eigentlich gar nichts zu tun, bringt das zu dem Hacker und der Hacker demonstriert einfach, weil er einfach abgefuckt darüber ist, dass die Leute, die ihn immer so quasi engagiert haben, seine Freundin gefickt haben. Das ist seine Motivation. Und jetzt sagt er, jetzt werde ich es euch mal zeigen und werde mal hier die ganze Szene exposen. Aber ey, wir reden die ganze Zeit von Spotify, das ist nur, weil die die einzige Plattform ist, die auch die Klickzahlen auch veröffentlicht. Natürlich ist Apple Music, Deezer und alle anderen in dem Augenblick genauso relevant, sage ich mal. Aber Spotify gibt halt die Zahlenpreis so. Und deswegen, also das sind alles offizielle Accounts, die werden in der Richtung manipuliert. Aber andere große Rapper profitieren dadurch auch noch, was ich Optik fand, weil im Endeffekt, der Hacker hat 250.000 Accounts, ja? 250.000 Zugriffe auf echte deutsche Accounts. Die benutzt er jetzt einfach und die hören jetzt den Song von diesem Newcomer, wo sie eigentlich normalerweise niemals draufklicken würden. Und jeder von diesen Accounts, keiner von denen weiß, dass das gerade mit seinem Account gemacht wird. Aber der Hacker kontrolliert große Playlists. Und damit dieser Newcomer, den er jetzt, weil er 50.000 bekommen hat, groß machen will, damit dieser Newcomer, damit er wirklich auch so ein Star wird, packt er den in die Playlist, aber mit Kapital und mit dem und dem und dem und dem. Die Leute, die gerade wirklich voll am Start sind, wer weiß, wie die hochgekommen sind, weiß ich jetzt auch nicht. Ich sage nicht, dass es so ist oder dass es nicht so ist. Aber es gibt Leute, die haben viele Streams. Ob das ein Kapital ist, Summer Jam und diese ganzen Leute, die über eine Million haben, die sind da in dieser Playlist drin. Und dadurch, dass der Hacker jetzt anfängt, das so zu manipulieren, dass der neue Act groß wird, kriegen die alle auch nochmal eine Klickrate, die sie eigentlich so an und für sich gar nicht bekommen würden. Die kriegen die jetzt gratis von dem Hacker. Und deswegen.
Also langsam finde ich es ungerecht. Oder, Buki?
Also kompliziert ist es auch.
Mit rein, damit es so kompliziert ist es. Wird, ne? So,
ja, genau.
Packen die auch die Großen mit rein. Aber bei Kapi weiß auch jeder, also der hatte schon am Anfang eine große Aufmerksamkeit. So jeder von uns wusste davor, der wird ein Star, der wird durch die Decke gehen. Keiner hat geahnt, wie groß das sein wird, so. Aber da sind auf jeden Fall, denke ich mir, sehr viele echte Zuhörer bei, die meisten auf jeden Fall.
Digga, ich sag dazu gar nichts. Ich weiß nicht,
ich glaube,
ob das bei dem der Fall war oder ob das bei ihm nicht der Fall war. Oder also die Namen sind für mich so irrelevant, so ganz ehrlich. Am Ende des Tages, wenn rauskommt, dass bei Rapper XY manipuliert werde, würde, egal welcher Name da steht, ich bin nicht überrascht.
Ich muss jetzt auch mal skandal sagen, jetzt an der Stelle, B wird mich für diese offene Politik verfluchen. Alle Milch, die ich gefickt habe, waren gekauft. Und ich habe jedes Mal den Orgasmus vorgetäuscht. An diesem Tisch wird nicht gelogen.
Naja, ja,
ein bisschen aufgelockert hier auf Langwitzer
Atmer. Klicks sollte man nicht überbewerten.
Hier ist so die Spaßecke, da die seriöse.
Hier kommt noch. Ich lass mal die Trennscheibe hier hochfahren.
Ist so ein bisschen Flavor Chuck D. So, ja,
okay. Hängen wir in die Uhr noch um.
Yeah, boy!
Nee. 911.
Aber es ist noch interessant, also ich fand die Doku jetzt drauf geschissen, ob die jetzt da wirklich irgendwas erzielt haben in der Doku, aber es gibt eine Debatte darüber und ja, also an meiner Realität ändert sich irgendwie jetzt gerade gar nichts.
Ja. das ist überspannt, aber ey, ich habe da gar nichts dagegen.
Nee,
ich bin von der Straße, wir sind alle Gangster gewesen oder sind es immer noch, keine Ahnung. Also dass man rummanipuliert, dann um Kohle ranzukommen, Go for it, Bruder. Hol dir alles.
Weißt bring du so? Brot nach Hause, Baby. Ja.
Mach dein Ding. Ich meine, wenn die Industrie selber und wenn die Strukturen so selber so, weißt du, so manipulierbar und dumm sind, so, weißt du, wenn das System schon so am Scheitern ist, weißt du, heißt immer das Gleiche, Alter. Don't hate the player, hate the game. Ganz ja, einfach, genau. Weißt du so. Wenn der Player sein Geld holt dadurch, hol dir noch mehr, hol zweimal so viel. Fick die Nutte, Alter, bis sie ausgelutscht ist, weil die Nutte hat es nicht anders verdient.
Make
wenn
die Nutte cool,
selber,
make cool.
Wenn die Nutte selber wieder auf die Beine kommt, dann kannst du die Nutte vielleicht mal wieder respektieren. Aber diese ganze Musikindustrie ist eine Hure. Ganz einfach. So, und solange das so bleibt, werden solche Sachen immer wieder passieren. Und der die Systemlücken findet, Alter, weißt du, kriegt von mir einen Daumen hoch. Irgendwie müssen wir alle an unser Ding reinkommen, weißt
dieses
du?
Spiel ist eine Nutte, doch wir ficken die Bitch. Ich sagte schon bei Rap City, die Kunst im ganzen Spiel ist nach oben zu kommen.
Oder das ist Arschloch weiter wird.
Du siehst. Für manche Kollegen, die wir gar nicht einladen wollen, brauchen wir einen doppelten Stuhl, weil sonst der Hocker weg, wenn sie sich hinsetzen. Ihr wisst Bescheid.
Die werden besser.
Diese Bilder.
Bilder in meinen Kopf. Ja, so ist es.
So, jetzt kommen wir mal auf das Thema Rapper Mittwoch. Top-Tier Takeover.
Yeah.
Ja, so. Früher war es Rapper Mittwoch, jetzt ist es Top-Tier Takeover. Habe ich das richtig verfolgt, das Top-Tier Takeover, die Basis, die Rapper Mittwoch geschaffen hat, aber auf ein höheres Niveau gehoben habt? Habt ihr jetzt mehr Leute, die verfolgen, die zuschauen und die interessiert sind?
Ja, also auf jeden Fall sind so Zuschauer auf jeden Fall sind gestiegen und so weiter. Aber es ist einfach, ja, es für mich ein ganz normaler Übergang eigentlich so. Es ist eigentlich nur ein Namenswechsel so. Die Konzepte sind haben sich ein bisschen abgeändert so. Wir trennen Freestyler und Written MCs auf jeden Fall. Früher hatten wir die Battlemania, wo wir dieses, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieses komplette MC-Ding so alles in ein Turnier gepackt so. Jetzt haben wir noch ein paar Nebenformate gemacht wie die Battle of Honor, wo quasi Newcomer sich auch und nicht nur unbedingt Newcomer, aber Leute sich auch erstmal in Writtens beweisen können, um dann auch auf die große Bühne und vielleicht in ein Main Match zu kommen.
Baby.
Und wir haben eine reine Freestyle-Mania jetzt. Nicht nur eine Battle-Mania, sondern das Turnier ist im reinen Freestyle-Schlagabtausch, 4 Takte hin und her. Also ein paar Konzeptabänderungen so.
Battle auf was? Ich habe Battle auf Anal verstanden. Jetzt, ohne Scheiß, das kann es nicht sein.
Battle auf Instrumental.
Battle auf Instrumental. Ich schwöre
dir. Genau. Wenn du zum Psychologen gehst und der macht dir so dieses Tintebild auf,
ja,
und jeder interpretiert was anderes,
ja, ja.
Da hast du jetzt gesehen, was mit seinem Kopf schief läuft. Also wie ihr alle mitbekommen haben, gab es dieses Ben Salomo-Ding. Wurde jetzt oft und gerne drüber gesprochen. Letzte Sendung auch mit Sido, da hat er das von alleine angesprochen. Ich war nicht wirklich vorbereitet und wollte jetzt nicht in der Sendung darüber quatschen. Aber da hat man gesehen, halt, dass das so Dimensionen erreicht hat, die mir selber jetzt auch nicht bewusst waren. Wer jetzt alles darüber redet, wo das alles hingekommen ist, ist schon eine riesengroße Sache geworden. Jetzt haben wir mal das große Glück, halt auch vor allem mit dir, mit Tierster, jemanden hier zu haben, der da ganz, ganz eng involviert war, ne? In dieses ganze Rapper-Mittwoch-Ding. Also können wir aus erster Hand eigentlich von dir erfahren, ist das, was Ben Salomo in seinem Buch reingeschrieben hat, ist das für dich, warst du da mit dabei? Hast du das miterlebt? Kannst du sagen, dass es eine Bestätigung ist? Kannst du es bestätigen? Kannst du es dementieren?
Die es anders erlebt haben, was er beschreibt und dabei waren, so, die sehen es ein bisschen anders natürlich so. Und
wie eng wart ihr beide?
Ey, ich bin mit ihm lange befreundet, über 20 Jahre, so, weißt du, also.
Auch gut befreundet, also nicht so Business, sondern
nein, Freund. Das, wir waren richtige Freunde, seit über 20 Jahren, wie gesagt, weißt du, deshalb ist es für mich, glaube ich, auch was anderes, so, weißt du, wenn mir geht's jetzt nicht um einzelne Passagen, die er im Buch schreibt, so, beim Lesen ist mir eher aufgefallen oder wurde mir klarer, so, wie er unsere Beziehung vielleicht gesehen hat, so, und das ist eher enttäuschend für mich gewesen, so, und ja, und natürlich habe ich ihn damit konfrontiert, was er besonders über mich auch geschrieben hat, so, und ja, das macht.
Kannst du mal kurz anreißen?
Genau, ich lese
es. Es sind mehrere Sachen, die er geschrieben hat, die so nicht stimmen. Und natürlich habe ich ihn darauf angesprochen. Dementiert es ja nicht mal richtig so. Ich kenne, also du sagst, es ist eine große Sache geworden. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das nicht gesehen mit Sido, noch nicht, ne? Ist noch nicht draußen. Aber ich kann es auf jeden Fall nicht bestätigen und ich habe mich auch gewundert, dass er das so sieht, vor allen Dingen. Das ist so,
ich meine jetzt, was er mit
könnt
was
ihm er auch ein paar Fakten geben, was er über dich gesagt genau. hat, über Sigi ja, gesagt hat?
Es sind mehrere Dinge, also wenn ich weißt du, so ist für, dadurch, dass wir lange befreundet waren, weißt du, so für mich ist es so, ist es schon eklig, so überhaupt sich hinzusetzen und jetzt er spricht schlecht über mich in der Öffentlichkeit, so. Jetzt wird von mir erwartet, Shit Talk über ihn auszupacken und so weiter. So, ich würde eher.
Wir wollen nur Real Talk, kein
ja,
Shit Talk.
Ja, oder wirklich. Auch Real Talk. So, wenn ich mir vorstelle, also er wirft mir zum Beispiel Loyalität vor in seinem Buch so und ich kann nur sagen, ja, lass uns doch mal über Loyalität sprechen. So, weißt du, Loyalität ist auch keine Einbahnstraße. Okay. Und das wäre jetzt nur ein Punkt von vielen, ne? So, und das ist ein Punkt, womit ich ihn auf jeden Fall konfrontiert habe, so, und wo es auf jeden Fall auch keine richtige Antwort zu gab, weißt du, so, das ist auf jeden Fall ein komischer Film, den er fährt, den ich so nicht bestätigen kann, so. Ja, und besonders bei den Dingen, wo ich anwesend war, da ist ja wohl klar, dass ich das dann...
Bin mega, mega neugierig, was über Sigi gesprochen wurde. Bei B weiß ich das schon, dass es nicht stimmt, weiß ich, und ich weiß auch die Richtung. Bei dir, klar, dass es gerade Loyalität war, der Faktor. Bei Sigi...
Er nennt ja Beispiele und so weiter.
Was sagt er über Sigi? Mein kleinen Bruder, mein großen Bruder
Sigi. Ich weiß es nicht mehr genau. Der hat auf jeden Fall... Es ging um alte... Ich glaube, das war noch vor Agro-Zeiten und sowas. Oh. Ne? Also...
alte Kamellen.
Ja, so alte Kamellen, die dann irgendwie aufgewärmt werden und so weiter. Ja. Ja, ist schwierig für mich so. Ich würde auf jeden Fall, wir selber, dadurch, dass man so befreundet waren und man sich und sein Umfeld auch so gut kennt, ne, so ist es ein bisschen strange, sich hinzusetzen und jetzt, weißt du, ey, du hast da das, das und das und das Scheiße gebaut, so. Ich wäre auch eher dafür, wenn schon die privaten Gespräche nicht wirklich fruchten und eher auch erwarteten Diskurs zu haben oder sowas, ne, hat er hier und da schon erwähnt. Ich wäre auf jeden Fall bereit dafür. Wir könnten uns mal an einen Tisch setzen, weißt du, auch von mir aus auch öffentlich, wenn das so verlangt wird, um wenn das da ein bisschen Ruhe reinbringt oder Dinge so geklärt werden können, so, dann let's go. So. Er war schon vorher immer gegen Antisemitismus, ist nichts Neues. Ne? So, wir waren alle immer gegen Antisemitismus.
Ja, weißt du, alle so, und gegen irgendwas, was gegen andere geht.
Genau, ja, sicher. Genau, weißt du so, aber dann daraus dann, weißt du, so eine Story zu machen, so jetzt höre ich auch noch, dass er Leute im Team damit beschuldigt hat und so weiter, weißt du so, das ist irgendwann so, erst sich mit der Rap-Szene zu verkrachen, eine Sache. Dann sich mit dem Team zu verkrachen, eine andere und jetzt noch Scheiße zu labern über seine Freunde in seinem Buch, weißt du so, das ist, weißt du,
wie weit soll es gehen? Du hast eine Menge angepisster Leute jetzt gerade.
Genau, es gibt hier und da auch Ausfälle, es gibt schon auch Leute, die, wo man, wo ich mich frage, was die da reden so, weißt du, was jetzt auch rassistischen Talk angeht, die sich als Rapper selber bezeichnen und so. Dass es sowas gar nicht gibt, würde ich so nicht sagen, so, aber als den Ausmaß sollte man schon realistisch betrachten, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit meinen jüdischen Freunden nicht auf eine deutsche Rap-Veranstaltung gehen kann, und der irgendwie da angegangen ist, egal ob Splash, Frauenfeld, auch Battle-Veranstaltung, BRB, Don't Let the Label Label You und bei uns sowas kann es auch nicht hinter den Kulissen geben. Und wenn irgendwie mal so ein Vorfall passieren würde, dann, weißt du so, dann ist ganz klar, dass wir uns gegen die stellen würden, weißt du so, also das ist...
Ja, und man kann das immer auch rein interpretieren, ich glaube, jeder kann sich irgendwie da auch ein imaginäres Fundament schaffen, in der er sich irgendein Feindbild schafft und auch immer sich als in die Opferrolle reindrängt, ja?
Das ist eine Sache, denke ich, eher dieses, wenn ein eigenes Versagen, um auf andere
eigenes Versagen,
weißt du, so auf andere zu projizieren und sage, ich bin schuld, der ist schuld, des und deshalb, und schlimmer wird's dann noch, wenn jeder einzelne Streit auf zurückgeführt wird auf seine Herkunft, so, das ist dann natürlich noch ein ganz anderer Schuh, so, das kann vielleicht hier und da mal passiert sein, aber doch nicht bei jedem, weißt du, kannst ja nicht dich mit 50 Leuten verkrachen und sagen, es liegt immer an meiner Herkunft.
Ich finde halt, was bei der ganzen Geschichte da halt schade ist, deswegen habe ich das auch gefragt, ob es da wirklich irgendwelche Vorfälle gab, die man nur nicht mitbekommen hat, weil man nicht nah genug dran war, weil es mich halt ein bisschen was so ein Fragezeichen bei mir ausgelöst hat, war, warum diese Debatte nicht zu, diese, wenn es eine Antisemitismus-Debatte nötig hat in Deutschland, oder in Deutschrap, dann müssen wir die halt in der Szene als erstes führen, bevor wir zu Markus Lanz gehen oder so. Das fand ich ein bisschen, okay, jetzt fangen die schon wieder an, auf uns herabzugucken, weil in der Hip-Hop-Szene sind ja eh nur Idioten und damit bedient man ja schon wieder dieses Klischee. Und ich meine, ey, wenn es dann eine Debatte gibt, dann sollten wir die führen, weißt du, dann sollten wir die halt im Deutschrap führen, weil ich finde es halt auch falsch, dass dann am Ende stehen bleibt. Die deutsche Hip-Hop-Szene oder Rap-Szene ist antisemitisch, ist rassistisch und so, weil so empfinde ich es nicht. Es gibt natürlich immer ein paar schwarze Schafe, so, aber die, mit denen muss man sich dann halt auseinandersetzen. So.
Ich finde, das ist ein Fantasiebegriff. Was zum Teufel soll die deutsche Rap-Szene sein? Ich
bin
Teil der deutschen Rap-Szene, der Nazi-Rapper ist ein Teil von der deutschen Rap-Szene, das kannst du ihm auch nicht wegnehmen, er macht auch Hip-Hop. Was ist die deutsche Rap-Szene?
Er macht vielleicht Rap, aber beteiligt sich meiner Meinung nach nicht an der Hip-Hop-Kultur.
Also ja, aber gut, das ist halt schon wieder das, was ich meine. Was soll das überhaupt sein? Ich meine, in dem Augenblick, wenn du anfängst, weißt du, Hip-Hop-Kultur auszuleben, ob das als DJ ist, ob das als MC ist oder keine Ahnung was, ist es sowas von extrem schwarz-weiß pauschalisiert, wenn man überhaupt von der deutschen Rap-Szene redet, im Kontext politischer Zusammenhänge. Weil wenn du über die Rap-Szene reden willst, dann red doch über Two Turntables und Mike und das B-Girl und was weiß ich nicht was. Ja? Deswegen finde ich, haben solche politischen Generaldiskussionen in diesem Rap- und Hip-Hop-Szenen-Ding-Kontext überhaupt nichts zu suchen. Und die Leute begreifen einfach nicht, dass sie, indem sie das so zu einem Thema machen und so weiter, dass sie da halt extrem große Probleme einfach für die Gesellschaft eventuell darstellen können. Weil diese Hip-Hop-Szene, wie, wenn wir sie jetzt so nennen wollen, frei von irgendwelchen politischen Zusammenhängen, einfach nur musikalisch, ist die Jugendkultur Nummer eins in diesem Land. Die kleinen Kinder sind total orientiert auf Rap und Hip-Hop. Das ist einfach das, wo es die ganze Zeit immer mehr und mehr hingeht. Und in dem Augenblick, wenn du so heiße politische Sachen immer zum Kontext dieser Szene machst, ja, dann ist es zu schwarz-weiß. Das
passiert meiner Meinung nach automatisch, weil ja auch ein Teil von dem Rap- und Hip-Hop-Ding ist, dass du so representest. So Boogie sagt, ey, Südberlin, Langwitz. Ein anderer sagt,
und ich hab auch
meine iranische Herkunft ist mir sau wichtig und ich bringe die in die Musik ein. Und schon ist natürlich ein Stück weit, was ja auch in Ordnung ist, aber schon ist ein Stück weit Politik drin. Und die, wo ist da die Grenze? Darüber sollte man dann vielleicht reden. Weißt du, sollte man den Israel-Palästina-Konflikt thematisieren in seinen Raps? Wow. Also, willst du, da, weißt du, das kannst du ja nicht
rausziehen. Da scheitern die Medien schon. Da scheitern Politwissenschaftler schon. Jetzt will die Rap-Szene mit den Alter drei Gehirnzellen jetzt sich an sowas beteiligen. Als, über was will die Rap-Szene jetzt noch diskutieren als nächstes? Über Religion oder was? Weißt du so, weil im Endeffekt, lass doch Rap mal ein bisschen Rap bleiben, ja? Und wenn jemand politischen Rap machen will, dann go for it. Das ist unterrepräsentiert. Finde ich total toll. Ja. Mach mal bitte, weißt du so? Aber diese Diskussion, vor allem diese unsinnigen und unkonstruktiven Diskussionen, die nichts anderes machen als teilen und herrschen, zu befürworten, sind Unsinn. Und im Endeffekt wird viel, viel auf dem Rücken dieser Sache ausgetragen und die Leute haben da die Sensibilisierung dafür verloren. So. Wenn du so ein Manuel gegen Animus gegen dir anguckst, das ist so wie ein politischer Krieg, aber vor allem ein religiöser. Und wir brauchen keine religiösen Kriege, tut mir leid. Vor allem nicht von zwei Leuten, weißt du, die das in den Vordergrund dann stellen, quasi um sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen.
Ja, das,
das, was der Hintergrund ist von dem religiösen Streitthema. Wenn man jetzt dieses Ding mit der Frau sich vor die Augen führt und wie sich jetzt eine Frau zu benehmen hat aus dem und dem Religionskontext und was da für ein Beef stattfindet, das ist so wie im kleinen Hip-Hop-Mikrokosmos eigentlich dargestellt, was wir für Scheißprobleme auf dieser Erde haben. Leute gehen los, weißt du, im Namen einer Religion mit dem Schwert in der Hand und sind bereit, andere Leute abzuschlachten, weil sie sagen, die so wie du, deine Überzeugung, die passt mir nicht. Jetzt komme ich und töte dich, Digga. Und solche Sachen,
Alter, ja, weißt du, das Moral gegen Respecting auch so. Der eine will dem anderen seine Moral aufdrücken, der andere empfindet das respektlos und so weiter, dann eskaliert das eben so. Und ja, so.
Man braucht keine religiösen Kriege. Man braucht sie nicht. Man braucht sie auf der Erde nicht, man braucht sie im Rap nicht, man braucht sie nirgendwo.
Ja, das meine ja, deswegen sage ich ja extra auch Moral. Es geht ja mehr um Überzeugung und so weiter. So, ob sie jetzt religiös motiviert ist oder politisch, so weißt du, so
dann, umso mehr hätte es mich ja
was aufdrücken.
Sorry. Will. Nee, sag's hier. Umso mehr hat es mich ja auch betroffen gemacht, sage ich jetzt mal, wenn das halt wirklich halt ein Grund war, warum einer aus der Szene aussteigt, egal wie du, nehmen wir nur die Battle-Rap-Szene und sagt so, ey, weil das plötzlich das Politische und das Religiöse so ein Thema ist, gehe ich hier raus. Das hätte mich, also wenn das so ist, dann finde ich das halt krass. Also finde ich das schade. Ich weiß nur nicht, ob es halt der Hauptgrund war. Und das ist jetzt so ein Thema, wo man vielleicht sich mit Jonny auch mal zusammen an den Tisch setzen sollte.
Ich würde auch eher sagen, bevor ich jetzt auspacke und sage, wie ich den Übergang wahrgenommen habe und wie unsere Diskussionen und Streitereien darüber verlaufen sind, sollten wir das vielleicht gemeinsam an einem Tisch klären.
Genau, intern. So. Man muss nicht um den heißen Brei herumreden. Ben Salomo setzt sich in die Mainstream-Presse, macht seinen Mund auf und erzählt nur Scheiße.
Das ganz ist eine ehrlich.
Okay, weißt du, so, das muss man jetzt auch nicht so, weißt du, das ist genau das, was die brauchen. Weißt du, die beleidigen mich. Das ist das, worauf so ein Idiot sich stützen kann. Wenn er jetzt sagt, er ist eine
Blame ohne Boogie.
Nee, das Ding ist eine Sache, die mich, Alter, abfuckt. Weißt du so? Weil die geben so einem Idioten wie diesen Jungen, geben sie die Möglichkeit, weißt du, sich immer auf dieses Ding so zu stützen, dass man sagt, die Form ist wichtiger als der Inhalt. Ich werde das betitelt, ich werde beleidigt. Halt deine Fresse, Digga.
Weißt was, du so? Was war, genau wurde denn, ich hab's nicht gelesen.
Guck mal, der
was
Junge hat er denn über dich erzählt gesagt? Doch von wegen, es gab eine Situation, dass ich bei Rapper Mittwoch war und hab seine Kassiererin angegriffen, weil sie einen Judenstern getragen hat. Also bis ich das in diesem scheiß Buch gelesen habe, hatte ich nicht mal mehr im Kopf, dass sie einen Judenstern getragen hat.
So bist du, B.
Aber weißt du, wie ich da hingekommen bin? Ich bin zu Rapper Mittwoch gekommen mit der Palästinenserschale auf meinem Kopf drauf. Und es hat vielleicht der Jüdin nicht gepasst. Wer hat mal darüber nachgedacht? Weil für mich war das nie ein religiöser Konflikt.
Ich habe da auch mal eine Anekdote.
Ich habe das niemals verstanden, so was das überhaupt sollte. Aber ey, kann auch jeder so sein, wie er will. Ben Salomo hat sein Ding durchgezogen, weißt du so. Der hat zu seiner Kassiererin gestanden. Ist ja schön und gut, aber es gab eine Menge Leute, die das mitbekommen haben. Die wissen ganz genau, es ging da nicht um den Judenstern. Und da geht es einfach nicht um Religion. Da geht es einfach nicht um Politik oder was weiß ich nicht was. Das ist eine Charakterfrage. Also die meisten Leute, die im großen und bedeutenden Bereich religiöse Konflikte für sich benutzt haben, um andere Leute anzugreifen, haben meistens selbst nicht mal geglaubt. Das ist das Lustige an der ganzen Sache. Der Politiker, der das unterschrieben hat, dass der Irak bombardiert wird, ja, aufgrund von irgendwelchen politischen oder religiösen Motiven, keine Ahnung was, glaubt meistens gar nicht daran. Der glaubt an seine Wirtschaftskraft. So, und das ist halt so das Ding, so die Leute wachen immer mehr und mehr auf. Die merken einfach, dass eine Menge Manipulation immer hinter diesen ganzen Storys steht und dass religiöse Konflikte eigentlich nichts anderes tun, als Menschen voneinander zu entfernen. Und das ist das, was wir heutzutage auf dieser Welt halt immer weniger nötig haben.
Genau, wie gesagt, also das Politikthema, da würde ich mich raushalten, einfach um nicht Dünnsches zu erzählen persönlich. Ich denke, ich hoffe, dass am Ende diese ganze, warum Rapper Mittwoch aufgelöst war, am Ende einfach auch nur eine Verkettung von persönlichen Differenzen war. Weil darin glaube ich eigentlich am meisten, ohne jetzt jemand was zu unterstellen, weil ich meine, wir sind alle schon eine Weile in der Hip-Hop-Szene unterwegs. Man hat ganz oft Leute, mit denen man jahrelang was zusammen macht und dann aus irgendeinen Sachen stauen sich auf, die Egos prallen aufeinander. Ihr wisst doch genau, wovon ich rede. Und deswegen hört man eigentlich auf, weil man irgendwann zur Vernunft kommt.
Das ist so absolut
richtig. Und dass jetzt halt dieser Überbau der Politik oder der Religion, das ist mir einfach zu schwer, als dass ich das irgendwie so, also nicht glauben, sondern ich lasse mich ja gerne davon überzeugen, aber das hat mich halt wirklich jetzt dran gebracht, da auch kritisch zu sein.
Wir haben selber dieses ganze Ding hier auf die Beine gestellt und ich bin der Meinung, dass Hip-Hop sehr, sehr konstruktiv sein kann für die Gesellschaft, für die Leute, die das machen, für die Jugendlichen, für die Kids heutzutage und so weiter. Aber man muss halt auch eine gewisse Gegendarstellung immer erlauben dürfen, wenn irgendjemand in einer ungerechten Art und Weise porträtiert wird, sollte er sich auch wehren. Aber trotzdem würde ich persönlich dieses ganze Ben Salomo-Ding und so weiter jetzt für die Zukunft begraben. Für mich persönlich ist die Sache erledigt. Ich habe mehr gesagt dazu, als man sagen kann. Jetzt alleine aus meiner Perspektive musste das einfach mal erklärt werden. Für euch wünsche ich mir einfach nur halt, wie ihr auch immer das im Privaten klärt oder keine Ahnung, das soll jetzt euer Ding sein. So. Aber ich finde es einfach nur cool, dass solche Sachen nicht dazu geführt haben, dass euer Konzept, was ein geiles Konzept ist, einfach stirbt. Weil wenn Rapper Mittwoch mit Ben Salomo gestorben wäre und kein Top-Tier-Takeover daraus rausgekommen wäre, wäre das auf jeden Fall eine Schande für die ganze Hip-Hop-Kultur.
Ich finde es auch schade, dass Rapper Mittwoch in dem Sinne so aufgehört hat, denn Top-Tier-Takeover war eigentlich nur als A Cappella Written Liga innerhalb von Rapper Mittwoch geplant, so wie ich die Battlemania Champions League auch etabliert habe und viele andere Formate gemacht habe. Sollte das eigentlich alles Hand in Hand laufen. Wir haben Rapper Mittwoch alle gemeinsam erschaffen mit Mike Fiction und Pete, DJ Pete. So, ne? Das ist nicht nur eine Sache, die Jonny alleine gemacht hat. Rap am Mittwoch ist unser gemeinsames Baby so und das ist jetzt eben in der Form weitergelaufen, weil wir uns eben in vielen Dingen nicht einigen konnten und aus geschäftlichen Streitereien wurden eben persönliche und so fährt er denn weiter den Film so und ich würde nach wie vor gerne bereit, mich auseinanderzusetzen, um vielleicht doch zu schaffen, Ruhe reinzubringen. Ich meine, manchmal muss man so eine peinlichen öffentlichen Gespräche führen. Wir hatten sowas mit der anderen Battle-Rap-Liga, da haben wir bei Russo über unsere Differenzen gesprochen und so und das fühlt sich nicht immer cool an, in der Öffentlichkeit so eine Art Schlammschlacht zu machen, so, aber lieber so an einem Tisch gemeinsam, als über den anderen so feige zu sprechen in einem Buch oder in einem Interview und sagen, ey, der ist ein Wichser, weil er das und das und das gemacht hat. Und ist auf jeden Fall nicht die feine Art.
Ja. Ich glaube, das letzte Wort, was diese hitzigen Themen angeht, ist nicht gesprochen von eurer Seite aus. Den Rest macht ihr dann so für euch. Wir, ist time to move on, so nach dem Motto. Das ganze Ding, wie gesagt, ist abgehakt. Und wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können, nämlich euch halt so mit Rap-Musik und so weiter so zu entertainen, aber auch ein bisschen Message wieder zurückzubringen, wie Tierstar sich das wünscht und so weiter. Ich von meiner Seite aus, wie gesagt, bin ein großer Befürworter und Fan von dem Scheiß, den ihr macht so und finde es sehr gut, dass ihr da seid und dass ihr das so professionell auf die Beine, dass ihr das so hochgezogen habt und wünsche mir für die Zukunft nur noch das Beste für euch.
Danke dir und danke, dass wir da sein
durften. Geht mir genauso.
Und auch Morlock, sehr sympathisch. Wir kannten uns vorher nicht. Dir auch alles Gute für die Zukunft auf deinem Weg.
Ich mache ja auch so ein bisschen, fange jetzt an mit so einem Podcast. Eigentlich bin ich nachher gekommen, um mir ein paar Tipps von euch.
Betriebsspionage.
Nee, aber nee, keine Sorge, es wird kein Konkurrenzformat.
Hauptsache, wir werden eingeladen.
Klar, auf jeden Fall.
Perfekt. Wir hier nächste Woche ein Date.
Ja, ey, war einfach nur, ich sag einfach mal, make Hip-Hop great again. Ich bin großer Freund von euch. Von dir sowieso, von diesem Podcast. Ich sehe auch schon, er kommt gut an.
Ja.
Viel Erfolg auf jeden Fall.
Danke.
Wir müssen uns nochmal bedanken auf jeden Fall für die ganzen Leute, die bisher abonniert haben und so weiter, an unseren Sponsor Daisho, der das Ganze hier möglich macht.
An
und
die bezaubernde Goldammerbar.
Goldammerbar, 100%. An unseren Kameramann Dominik Kremer.
Und an die Tafel für die Ananas.
An die Tafeln auf jeden Fall.
Bogi macht die Ananas.
Es ist eine super krasse Resonanz gewesen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Leute, die das so fühlen. Wir werden es noch besser und größer machen. Great again.
Nice. Bam Bam Killer.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.